Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Gehen Sie davon aus, dass Robert Schmidt richtig gehandelt hat, indem er sich weigert, umzugehen? Er hat doch der Mannschaft nicht damit geholfen. Das meine ich.
Er hat ein bisschen mehr geschadet. Der Roger Schmidt oder der Schiedsrichter? Ja. Sagen Sie mal ganz ehrlich jetzt.
Der Schiedsrichter ist neutral.
Ach, der
Roger Schmidt. Roger Schmidt.
Wer hat ein bisschen mehr geschadet?
Geschadet? Der Schiedsrichter schadet
ihn.
Der Schiedsrichter
schadet ihn. Nicht, dass du das Mikro aus ist, dann sagen, du hast ja recht, Rudi, sondern jetzt vom Mikro.
Nein, gar nicht. Ich sage, der Schiedsrichter ist neutral. Der
okay, schadet ich habe aber eine andere Frage gestellt.
Ja, ich sage nicht, dass der Schiedsrichter ihn geschadet hat. Ich sage, er hat falsch entschieden. Ganz bewusst hat falsch entschieden.
Ich sehe, aus Vereinsicht, der hat uns geschadet.
Genau. Klar. Ja, aber Roger Schmidt ist ja Vereins.
Ja, aber er hat
angestellt.
Vielleicht hat er den Fehler gemacht, nicht hochzugehen, aber ich muss mir doch jetzt nicht so aufpumpen, die Nummer.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag und auch alles zu dieser Aktion mit Roger Schmidt und Rudi Völler. Vielen Dank für diese emotional gar nicht aufgepumpte Einführung, lieber Rudi. Und ich begrüße euch zum Rasenfunk der Ausgabe Nummer 54. Wir reden in der Schlusskonferenz über den Bundesligaspieltag und das ist in diesem Fall der 22. Und ich begrüße am Anfang drei Gäste. Ihr werdet gleich hören, warum. Zum einen bin ich sehr froh, dass er sein Rasenfunk-Debüt gibt. Sascha Westphal, Gründer des hervorragenden Vollraute Mönchengladbach-Podcasts. Hallo Sascha, schön, dass du mit dabei bist.
Jetzt werde ich gleich rot. Dankeschön für die Einladung.
Du musst nicht rot werden. Ihr seid sehr empfehlenswert und ihr seid der einzige trilinguale Podcast, den ich kenne.
Ja, so ist es.
Weil ihr auch eine französische und englische Version habt.
Ja, der französische, das ruht gerade so ein bisschen aus diversen Gründen, aber unser Abroad-Format, was jedes Mal, jede Woche quasi so eine Viertelstunde bis maximal eine halbe Stunde, alles was so über Gladbach es zu reden gibt für die Leute, die eben halt nicht deutschsprachig sind und keinen Bock haben auf 2 Stunden Laber-Podcast und sich vielleicht irgendwo in England, USA oder sonst wo auf der Welt befinden, wo man halt gut Englisch versteht, für die ist dann dieses Abroad-Format und dann gibt's halt, wie gesagt, noch unseren normalen Podcast, Vollrotte-Podcast. Das ist dann so ein ähnliches Format, wie das hier ist. Immer so anderthalb, dreiviertel Stunde circa alle 14 Tage.
Ja. Nur mit einem noch größeren Schwerpunkt auf Gladbach, wobei wir natürlich heute dank deiner Anwesenheit auch viel über Gladbach reden wollen. Mhm. Außerdem mit dabei in der Runde, ich glaube erst zum zweiten Mal im Rasenfunk, könnte das überhaupt sein, Kai Pahl von allesaußersport.de. Servus Kai.
Moin Moin, mein Name ist Kai Pahl und ich schade mir selbst. es müsste das dritte Mal sein.
Ach, siehste.
Wir waren in Hamburg, haben wir noch irgendwie einmal aufgenommen.
Ach,
einmal
richtig.
In der Hinrunde und einmal vor einem Jahr ungefähr in Hamburg.
Ach schön, gut, dass du das besser auf dem Schirm hast als ich. Ich erinnere mich, das war die Premiere dieses Mikrofons, das ich jetzt in diesem Moment immer noch verwende. Und es wurde angeklopft, während wir aufgenommen haben, energisch. Weil wir an einem Ort waren, an dem viele tote Bäume begraben werden, mit bunten Bildern darauf. Lassen wir das. Außerdem mit dabei in dieser Runde, und ich freue mich sehr, dass er sich spontan bereit erklärt hat, uns zu erklären, was denn hier so alles schiefgelaufen ist mit Roger Schmidt und Felix Zweier. Alex Feuerherd von den Colinas Erben, den Podcast. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann seid ihr wirklich selber schuld. Schön, dass du hier bist, Alex.
Ich begrüße euch in die Runde und freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
Die Freude ist wirklich beiderseits. Und dann lasst uns auch wirklich gleich mal mit dem Spiel beginnen, denn das war so ein bisschen der Aufreger des Spieltags. Bayer Leverkusen gegen Dortmund. 1:0 hat Dortmund am Ende gewonnen und über allem schwebt jetzt aber so ein bisschen diese Entscheidung von Felix Zweier, das Spiel zu unterbrechen, nachdem Roger Schmidt seiner Bitte nicht nachkam, den Spielfeldrand zu verlassen. Alex, hol uns mal Schiedsrichter und regeltechnisch ins Boot. Was ist da passiert und wer hat sich wie regelkonform verhalten?
Ja, es ist natürlich so, dass immer dann, wenn der Schiedsrichter irgendjemand eine Anweisung erteilt, das kann mündlich sein, das kann per Gestik sein, das kann aber auch in Form einer Karte beispielsweise sein. Immer dann, wenn der Schiedsrichter also eine solche Anweisung erteilt, ist ihr natürlich Folge zu leisten. Nicht, dass man so ein bisschen im Juristendeutsch formulieren darf. Und das heißt, in diesem konkreten Fall, Felix Zweier war der Ansicht, dass Roger Schmidt den Innenraum, wie das immer so schön heißt, verlassen muss. Das heißt, er musste in die Katakomben gehen oder auf die Tribüne, also jedenfalls den Innenraum verlassen, hat ihm das per Fingerzeig mitgeteilt, mit Blickkontakt, wie er im Interview gesagt hat. Roger Schmidt hat sich daraufhin geweigert, auf die Tribüne zu gehen, beziehungsweise konkret den Innenraum zu verlassen, ist stehen geblieben. Daraufhin hat Felix Zweier sich den Kapitän von Bayer Leverkusen, Stefan Kießling, kommen lassen, hat ihm gesagt, Sie gehen jetzt raus und sagen Ihrem Trainer nochmal deutlich, er ist das Innenraum verwiesen. Er muss jetzt auf die Tribüne gehen oder in die Katakomben. Dann ist Gießling raus, hat kurz mit Roger Schmidt gesprochen. Man kann dann so sehen, man muss da wirklich überhaupt nicht die große Fähigkeit des Lippenlesens entwickelt haben, um zu sehen, dass Roger Schmidt antwortet, dann soll er doch abbrechen. Gießling geht zurück, spricht kurz mit Zweier und Zweier unterbricht daraufhin das Spiel. Das war jetzt nochmal so der ganze Ablauf. Es ist einfach Folgendes. Wenn sich jemand weigert, der Anweisung des Schiedsrichters Folge zu leisten, dasselbe wäre übrigens auch so, wenn ein Spieler nach einem Halt eines Platzverweises sagen würde, ich gehe hier einfach nicht. Dann würde man entweder mit ihm direkt sprechen oder eben den Kapitän einschalten, würde sagen, okay, wenn der sich weiterhin weigert, wird hier das Spiel abgebrochen. Was man dazwischen schalten kann, was Felix Zweier dazwischen geschaltet hat, ist die vorübergehende Spielunterbrechung. Felix Zweier hat dann gesagt, okay, wenn Roger Schmidt nicht geht, dann gehen wir jetzt erstmal alle in die Kabine. Wie das ansonsten geschieht nach irgendwelchen Geschehnissen, die von außen kommen. Also beispielsweise, wenn irgendwelche Dinge auf den Platz fliegen, dann wird auch schon mal das Spiel unterbrochen. Wir erinnern uns ja an das legendäre Relegationsspiel von Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC, wo das auch so gewesen ist. Hier ist es ungewöhnlicherweise eben halt so gewesen, dass das geschehen ist, weil sich jemand geweigert hat, der Anweisung des Schiedsrichters Folge zu leisten. Und das ist meines Wissens in der Geschichte der Fußball-Bundesliga bis jetzt noch nicht vorgekommen. Insofern haben wir heute Abend eine Premiere erlebt und da muss Felix Zweier eben alles ausschöpfen, was ihm an Möglichkeiten gegeben ist. Viele haben sich gefragt, warum hat er denn den Gießling geschickt? So muss man ganz einfach sagen, der Kapitän, der sogenannte Spielführer, ist natürlich der Ansprechpartner des Schiedsrichters. In den Amateurklassen wird sogar ausdrücklich empfohlen, bei Kommunikation mit irgendeinem Trainer das gar nicht selbst zu übernehmen, sondern den Kapitän dazwischen zu schalten. Warum? Damit man nicht in die Konfrontation mit diesem Trainer gerät. Viele Schiedsrichter, darunter auch ich, haben immer gesagt, naja, wenn ich dem was mitzuteilen habe, dann mag ich dem das schon ganz gerne selbst sagen. Es mag aber Situationen geben, wo man den Eindruck hat, das ist jetzt gar nicht deeskalierend, wenn wir selbst rausgehen, sondern es erreicht nur das Gegenteil. Dann nehmen wir doch den Kapitän und sagen ihm, Sie teilen jetzt bitte Ihrem Trainer mit dieses oder jenes. Also beispielsweise, wenn er sich weiterhin unsportlich verhält, dann geht er auf die Tribüne oder eben sogar teilen Sie Ihrem Trainer bitte mit, dass er aus dem Innenraum, dass er des Innenraums verwiesen ist. Das hat Felix Zweier gemacht, hat sich eben nochmal als weiteren Schritt Stefan Kießling dann geschnappt und ihm gesagt, das teilen Sie jetzt bitte mit. Und als Roger Schmidt dann immer noch gesagt, nicht gesagt hat, ich gehe jetzt, sondern einfach beharrlich sich geweigert hat, war im Grunde genommen keine andere Möglichkeit mehr gegeben, als zu sagen, dann gibt es jetzt eine Unterbrechung. In der Zeit hat Roger Schmidt dann die Gelegenheit, sich das zu überlegen, ob er dabei bleiben möchte. Wenn er dabei geblieben wäre, wenn rausgekommen wären und Roger Schmidt hätte immer noch da gestanden oder Schmidt ihm klargemacht hätte, ich werde auf keinen Fall gehen, dann wäre das Spiel ultimativ abgebrochen worden. Das wäre natürlich eine extreme Maßnahme gewesen, aber es muss schon auch klar sein, wer sich der Autorität des Schiedsrichters auf diese Art und Weise widersetzt, muss dann auch mit den ultimativen Konsequenzen zurechnen.
Mhm. Also regeltechnisch war es eben konform. Es war auch regelkonform, den Kapitän als Überbringer einer schlechten Botschaft zu missbrauchen. Jetzt haben wir ja aber hier auch noch die Nicht-Schiedsrichter-Lehrwart-Sicht auf den Fußball mitvertreten. Sascha, wie fandest du denn, wie Felix Zweier das Ganze gehandhabt hat?
Also ich hätte ganz ehrlich erwartet, dass er in dem Moment auch nochmal selber zu Roger Schmidt hingeht. Alex hat es ja angesprochen, in den unteren Amateurklassen wird da vielleicht gesagt, schalt mal eher den Kapitän ein. Aber ich sag mal, auf dem Niveau, also ich hätte jetzt tatsächlich wirklich erwartet, dass er, wenn der Kapitän Kießling da nicht zielführend oder das nicht schafft, dass er dann selber hingeht, ganz klar, und sich da, also das hat jetzt so ein bisschen im Nachhinein, wird das vielleicht so ein bisschen so diesen Geschmack haben, ja, warum traut er sich denn vielleicht nicht dahin zu gehen, egal ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber es könnte in so eine Richtung gehen. Also ich hätte ganz ehrlich erwartet, dass er da selber hingeht. Viele Schiedsrichter machen das ja. Sagt er ihm dann, pass mal auf, Junge, ich habe hier das Heft in der Hand auf dem Platz. Was ich sage, das machst du jetzt und ich schicke dich jetzt weg. Dann hätte er immer noch diese Ultima Ratio der Spielunterbrechung jetzt vielleicht mal wählen können. Aber ich hätte es souveräner gefunden, wenn er zu ihm selber hingeht. Und er muss es ihm ja nicht großartig erklären, sondern es reicht ja, wenn er ihm sagt, pass mal auf, du hast dich hier fehlverhalten, so und so. Ich schicke dich jetzt auf die Tribüne und du gehst jetzt. Mhm. Da kann man ja immer noch sagen, oder sonst. Also das hätte ich erwartet.
Wir sehen natürlich auch nur einen kleinen Ausschnitt aus der Geschichte. Also klar. Wir wissen nicht, was in der ersten Halbzeit passiert ist oder was es in der Halbzeitpause für eine Ansprache gegeben hat. Möglicherweise sehen wir sozusagen nur die letzte Episode von einigen anderen Episoden. Ich glaube, Roger Schmidt ist letztendlich auch das Opfer seines Rufs geworden, den er in den letzten anderthalb Jahren fleißig aufgebaut hat.
Mhm.
Ich würde ganz gerne zu der Sache noch mal was sagen, weil ich natürlich das, was Sascha gesagt hat, auch vollkommen nachvollziehen kann. Und Kai das noch notwendigerweise dann ergänzt. Also vielleicht einfach Folgendes dazu. Normalerweise ist es ja auch so, dass die Trainer dann rausgehen und die Schiedsrichter rausgehen und die Trainer nochmal ansprechen. Aus meiner Sicht hat sich Roger Schmidt genau diese Möglichkeit im Prinzip selbst genommen. Denn wenn man sich das nochmal anschaut, wird man Folgendes sehen. Es gibt diesen Wink von innen von Felix Zweier, sie gehen jetzt auf die Tribüne. Dazu muss man auch noch wissen, Kai hat es ja angedeutet, das hat natürlich eine Vorgeschichte. Schmidt ist angezählt gewesen. Der ist jetzt nicht nur deswegen aus dem Innenraum verwiesen worden, weil er sich irgendwie ein bisschen aufgeregt hat nach dem Tor, sondern da hat es vorher auch schon mal eine Ermahnung gegeben. Und insofern muss man auch sagen, Trainer sagen dann immer, Spieler auch, was habe ich denn gemacht? Ich will das jetzt erklärt bekommen. Zunächst mal gibt es kein Anrecht darauf. Und zum Zweiten, aus meiner wirklich langjährigen Erfahrung als Schiedsrichter, muss ich sagen, die wissen schon sehr genau, warum sowas passiert. Aber trotzdem, ich kann es ja verstehen, wenn man sagt, warum spricht man nicht einfach miteinander? Ganz einfach deswegen, weil Roger Schmidt nach dem Erhalt des Tribünenverweises sich hingestellt hat und hat Gesten gemacht, die man nur auf eine Art interpretieren kann. Nämlich, kommen Sie doch mal raus, kommen Sie her und erklären Sie es mir. Er hat versucht, Felix Zweier wie einen kleinen Schuljungen zu sich zu zitieren. Und ganz ehrlich, das macht kein Schiedsrichter, das darf auch kein Schiedsrichter machen. Das ist tatsächlich ein Angriff auf die unmittelbare Autorität des Unparteiischen. Und dass ein Schiedsrichter dann nicht kommt und wie ein Schuljunge zu dem Trainer geht und dann noch sagt, okay, ich erkläre es Ihnen nochmal. Das kann ich voll und ganz verstehen. Und deswegen liegt für mich der Skandal auch genau in diesem Verhalten und ganz sicher nicht, wie es eben von Seiten von Bayer Leverkusen verkauft worden ist, im überzogenen Verhalten von Felix Zweier. Indem Roger Schmidt diese Gesten gemacht hatten, hatte er sich quasi selbst und die Möglichkeit einer Erklärung gebracht. Dass Felix Zweier dann da standhaft bleibt und sagt, nein, dann schalte ich nochmal den Kapitän von Bayer Leverkusen ein, um nochmal drüber zu sprechen. Okay, aber dass er da selbst nicht rausgeht und das tut, was Roger Schmidt von ihm verlangt sozusagen, das kann ich vollkommen nachvollziehen, das würde auch kein Schiedsrichter tun. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, das wäre einfach auch zu weit gegangen.
Jetzt hast du selbst gerade das Wort Skandal in den Mund genommen und gleichzeitig haben wir im besonders langen Intro dieser Ausgabe gehört, dass Rudi Völler gesagt hat, jetzt sollen wir alle da nicht so eine große Welle drum machen. Wie ist es denn jetzt einzuschätzen? Ich habe den Eindruck, es wird auch deswegen so diskutiert, nicht nur, weil es die Spielunterbrechung gab, was eben ein Novum in der Geschichte der Bundesliga war, sondern auch, weil es so ein bisschen symptomatisch steht für eine Verschärfung des Tons zwischen Trainern und Schiedsrichtern. Siehst du das aus deiner Sicht auch so?
Das sehe ich aus meiner Sicht auch so. Und das hat auch Peter Gagelmann von sich gegeben im Interview bei Sky. Und den Eindruck muss ich teilen, ehrlich gesagt. Ganz offen, diese bisherige Saison ist auch für die Schiedsrichter nicht immer ideal gelaufen. Wir haben das mal im vorletzten Podcast, glaube ich, auch etwas länger besprochen. Manuel Gräfe hat es im aktuellen Sportstudio gesagt, Herbert Fandl hat es im Kicker gesagt, wir können mit der Hinrunde nicht zufrieden sein. Jetzt sind wir mittlerweile in der Rückrunde. Man muss feststellen, so richtig rund läuft es auch für die Schiedsrichter immer noch nicht. Gleichzeitig sind natürlich auch einfach wahnsinnig viele Kameras im Stadion, die viel mehr Fehler nachweisen können als früher, aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Insgesamt ist der Ton in der Vergangenheit, gerade in dieser Spielzeit, sicherlich ein bisschen rauer geworden und hat sich so ein bisschen zugespitzt, auch über die vergangenen Wochen. Und es ist auch in diesem Spiel ja so gewesen, dass schon einiges vorgefallen ist, bis zu diesem Tribünenverweis, sodass wir hier quasi so eine Art Kulminationspunkt hatten, wo dann auch ein Schiedsrichter einfach vielleicht mal hingegangen ist und gesagt hat, es reicht jetzt auch allmählich mal. Mhm. Es reicht jetzt, dass sich da auch noch jemand draußen hinstellt und irgendwelche Gesten zu mir macht, so mit dem Motto, komm doch mal her, erklär mir das doch mal. Und da habe ich aus meiner Perspektive und Position als Schiedsrichter großes Verständnis dafür und finde es auch unter jedem Aspekt richtig, dann einfach mal eine Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, das mache ich nicht. Ich schalte maximal noch euren Kapitän dazwischen, um zu kommunizieren. Und ansonsten setze ich hier jetzt mal ein Zeichen, eben wie das Spiel unterbrochen wird und klar wird, die Schiedsrichter lassen sich nicht alles gefallen. Und sie dürfen sich nicht alles gefallen lassen, auch dann nicht, wenn von ihrer Seite aus das ein oder andere vielleicht nicht rund gelaufen ist. Es ist ja diskutiert worden über die Szene, die zum Tor geführt hat, wo ich sagen muss, das, was da geschehen ist, ist absolute Regelpraxis. Da waren halt 5,80 Meter dazwischen. Das passiert im Spiel etliche Male. Jetzt ist halt mal ein Tor gefallen. Normalerweise kräht kein Hahn danach.
Das müssen wir vielleicht noch kurz erklären, denn das ist ja das Witzige, dass wir jetzt erst zum eigentlichen Auslöser des Ganzen kamen. Bisher haben wir nur über die Auswirkungen gesprochen, aber Ursache für die Aufregung auf Leverkusener Seite war ein sehr schnell ausgeführter Freistoß nach einem taktischen Foul von Stefan Kießling, der quasi den Konter der Dortmunder verhindert hat. Die Spielfortführung wurde Sky hat es nachgemessen, 5,80 Meter entfernt vom Foul wahrgenommen, allerdings glaube ich gar nicht so weit entfernt von der Position des Balls im Moment des Fouls. Und dadurch, dass der Freistoß so schnell ausgeführt wurde und letztlich dadurch der Konter tatsächlich dann doch zu Ende gespielt werden konnte, fiel eben das spielentscheidende 1:0. Und darüber hat sich Roger Schmidt unter anderem echauffiert. Gib uns mal kurz eine Einschätzung dazu. Du sagst, es ist vollkommen regelkonform.
Naja, was heißt regelkonform? Man muss ja auch hier natürlich sagen, wenn man das ganz streng nimmt, dann muss man natürlich sagen, bei Vergehen nach Regel 12, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen, sprich bei Fouls, muss es den Freistoß an der Stelle geben, wo das Foul passiert ist. Und das war natürlich 5,80 Meter hinter dem Ort, wo der Freistoß letztlich ausgeführt worden ist. Es gibt aber rein regelpraktisch gesehen, die Anweisung an die Schiedsrichter, seid nicht päpstlicher als der Papst. Das heißt, es ist normalerweise wahnsinnig nervtötend, wenn die Schiedsrichter hingehen und gerade bei Freistößen in der eigenen Hälfte zu genau sind. Also wirklich sagen, und jetzt noch einen Meter zurück und noch einen halben Meter vielleicht, und dann sagen alle Schiedsrichter, muss das wirklich sein? So ist das normalerweise. Und in diesem konkreten Fall ist es so gewesen, ach so, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, je näher man dann dem gegnerischen Tor kommt, desto genauer wird man natürlich auch bei der Tatortfestlegung. Wenn ein Foul 18 Meter vor dem Tor stattgefunden hat, wird der Schiedsrichter schon sehr genau auf diesen Ort bestehen. Das ist vollkommen klar. Aber in der eigenen Hälfte sagt man, da kommt es auf ein paar Meter mehr oder weniger nicht an. Das ist nicht klar definiert. Da hat nie jemand gesagt, 3 Meter sind okay oder 8 Meter. Bei 5,80 Meter kann man sagen, das ist eigentlich Usus. Da sagt normalerweise keiner was bei einer schnellen Spielfortsetzung. Das ist eigentlich okay, auch wenn es nicht exakt an dieser Position gewesen ist. Muss man noch dazu sagen, wenn man sich die Situation nochmal anschaut, Dortmund war, du hast es schon gesagt, im Kontern begriffen. Dann passiert das Foulspiel. Idealerweise hätte Felix Zweier hier sogar auf Vorteil entscheiden sollen. Er hat ein bisschen schnell gepfiffen, statt laufen zu lassen, hat dann vielleicht auch selbst gemerkt, hoppala, die haben eigentlich einen Vorteil und ich, Depp, habe jetzt unterbrochen und hat, das mag dazu beigetragen haben, dass er gesagt hat, okay, die wollen schnell weiterspielen, hat sich kurz überlegt, ist das zu weit weg oder ist es noch in einem tolerierbaren Rahmen vom Tatort entfernt und hat sich gesagt, jo, ist es, lass mal weiterspielen, ist ja auch im Sinne und Geiste der Spielregeln. Und das ist im Grunde genommen regelpraktisch Usus. Und nur wenn man es sehr, sehr streng und sehr, sehr genau nimmt, müsste man hier sagen, das muss aber Zentimeter genau an der Stelle ausgeführt werden, wo auch das Foul stattgefunden hat. Wenn jetzt jemand sagt, wir sind 5,80 Meter zu viel, nehme ich das zur Kenntnis. Aber wie gesagt, Usus ist es durchaus, dass man das aus 6 Metern, wenn das 6 Meter entfernt ist, nicht nochmal zurückpfeift.
Mhm. Der grundsätzliche Aberwitz in der Situation liegt ja letztendlich auch in der Argumentation von Rudi Völler, der da sagt, Leverkusen sei benachteiligt worden. Moment, Leverkusen hat gefoult. Leverkusen hat den Konterversuch von Dortmund unterbunden. Da kann sich doch Leverkusen nicht beschweren, dass sie aufgrund einer schnellen Freistoßausführung benachteiligt worden sind. Was ist das denn?
Mhm. Ja, und fünf Meter, ehrlich gesagt, das ist, oder 5,80 Meter, wie Alex schon sagt, das siehst du halt ständig. Ne? Es gibt eine schnelle Situation, es gibt einen Tempo-Gegenstoß, so, dann wird der irgendwie unterbunden durch Foul, so, dann wird dann schnell, ich habe jetzt die Szene konkret leider nicht gesehen, aber ich kenne es halt aus dem Stadion zigfach gesehen, da wird dann schnell die Hand auf den Ball gestoppt und so weiter, weitergespielt. Ob das jetzt 2 Meter, 3 Meter oder 5 Meter von der Stelle weg ist, und 5 Meter ist jetzt auch nicht viel auf so einem großen Platz, das interessiert eigentlich keinen und finde ich da in so einem Fall auch vollkommen okay, wenn Dortmund jetzt trotzdem sagt, sie wollen das Spiel schnell machen. Also da jetzt irgendwie eine riesengroße Benachteiligung raus abzuleiten, ist, finde ich ehrlich gesagt, maßlos übertrieben. Ja, ganz ehrlich. Ist Quatsch. Passiert ständig. Kräht sonst auch keinen Hahn nach, sage ich mal. Und zurückgepfiffen wird es auch relativ selten. Und dann wird sich auch aufgeregt, dass es zurückgepfiffen wird, wenn vielleicht in dem Moment der gegnerische Abwehrspieler vielleicht dadurch den Ball erobert, weil es dadurch ungenau war, weil es schnell war. Also wie man es macht, ist es verkehrt, ja. Also ich finde das auch im Rahmen, sage ich ganz ehrlich.
Ist aber natürlich nicht ganz uninteressant, dass Leverkusen durch diese Situation auf den falschen Fuß erwischt worden ist, weil sie halt in der Tat nicht schnell genug zurückgelaufen sind. Leverkusen sollte eigentlich solche Situationen gewohnt sein, denn sie sind ja eine Mannschaft, die ja relativ häufig auf taktische Foul spielt, eben um solche Konter im Ansatz zu unterbinden. Und ja, jetzt hat sie einmal erwischt, jetzt, dass sie einmal gepennt haben. Mhm. Passiert.
Vielleicht war deswegen auch der Frust gerade so groß, denn zum einen ging dem Ganzen ja auch eine Leverkusener 3-gegen-4-Situation voraus, aus der was hätte entstehen können. Und zum anderen war es genau das, was man schon das ganze Spiel über gemerkt hat. Es ging beim BVB gar nicht so viel zusammen, aber die Konter waren wirklich gefährlich und gleichzeitig wusste das natürlich auch Leverkusen, hat dementsprechend gespielt. Und dann haben sie halt ausgerechnet so eine Situation zugelassen. Und das muss man vielleicht jetzt, wenn wir über diese Szene reden, auch noch sagen, es war auch wirklich blitzsauber ausgespielt. Also genau so musst du einen Konter spielen. Toller Pass in die Schnittstelle, Erik Durm geht an seinem Gegenspieler vorbei. Und dann muss er letztlich nur den Querpass spielen, weil alle Dortmunder einen Meter Vorsprung hatten, weil sie in der Vorwärtsbewegung waren. War auch wirklich einfach super gemacht.
Ja.
Was dann die Pointe oder die Kirsche auf der dem Sahnekuchen der Völlerschen Erregung wurde, war das, was nach der Spielfortsetzung dann passiert ist, nämlich ein Handspiel von Sokratis im eigenen Strafraum. Bei einem Kopfball von Toprak hat er den Ball nicht angelegt und spielt ihn in der Zeitlupe deutlich erkennbar mit der Hand. Und Rudi Völler sagt auch in dem Ausschnitt, den wir gehört haben, das hätte dem Spiel viel mehr geschadet. Alex, deine Einschätzung dazu, ein Kann-Elfmeter oder ein Muss-Elfmeter? Elfmeter beziehungsweise Strafstoß.
Da muss man nicht groß drum herum reden, das war ein Strafstoß, das hat auch Felix Zweier inzwischen selbst gesagt. Ich habe eben noch die Gelegenheit gehabt, ein Interview mit ihm zu sehen auf Sky, da ist er auch auf diese Situation angesprochen worden, hat auch gar nicht drum herum geredet. Hier liegt ein glasklarer Fall vor von Vergrößerung der Körperfläche. Mats Hummels hat es auch gesagt im Interview, da sind sich im Grunde genommen alle einig, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, das Schiedsrichter gespannt. Der Schiedsrichter hat es aber nicht gesehen, der Assistent leider auch nicht, muss man sagen. Und insofern hat es hier den fälligen Elfmeter dann nicht gegeben, den es eigentlich hätte geben müssen.
Mhm. Glaubst du, Felix Zweier hätte es sehen können oder wäre das eher eine Aufgabe für seinen Linienrichterassistenten gewesen?
Ja, das ist immer so eine Sache. Also der Assistent guckt natürlich von der Seite drauf und wenn man sieht, wie Sokratis da den Arm abspreizt, dann sollte man eigentlich sagen, okay, das ist eine Nummer, die der Assistent eigentlich wahrscheinlich besser erkennen kann als der Schiedsrichter, der eher den seitlichen Einblick hat und das vielleicht nicht genau sehen kann, zumal man eben, und das ist immer schwierig, nie so ganz genau sagen kann, wer steht dem Schiedsrichter oder möglicherweise dem Assistenten eigentlich noch von der Linse. Aber rein von der Positionierung her, muss gestehen, ich habe jetzt nicht nochmal das Bild angehalten und geschaut, wo sind hier alle positioniert, aber rein von der Grundposition her, von der Grundstellung her, wo sich der Schiedsrichter und der Assistent in einer solchen Situation aufzuhalten haben, ist es eigentlich idealerweise ein Fall für den Schiedsrichterassistenten, der dann übers Headset dem Schiedsrichter mitzuteilen hat, hier liegt aus meiner Sicht ein absichtliches strafwürdiges Handspiel vor, deswegen müsste es jetzt einen Strafstoß geben.
Also nach meinen subjektiven Eindrücken, so von den Bildern her, hätte es der Assistent sehen müssen. Also meiner Meinung nach hat er klare Sicht auf das Ding gehabt.
Ja, und so wird man dann zweimal zum vermeintlichen Opfer des Schiedsrichters. Zumindest fühlt es sich so an für die Leverkusener. Ich hätte noch eine Frage an dich, Alex, bevor wir dich dann in deinen wohlverdienten Feierabend entlassen, denn du hast jede Menge Anfragen, nicht nur von uns, das weiß ich. Mir ist es ehrlich gesagt nicht so wichtig, was die in der Bundesliga machen. Ich finde das relativ kindisch und das wird jetzt noch ein paar Tage uns durch die Medien begleiten. Es wird eine Strafe geben und dann ist es ein Thema. Viel interessanter finde ich aber, was das für Auswirkungen hat für Schiedsrichter in den unteren Spielklassen. Denn was man so hört und lesen kann, wird auch dort der Ton immer rauer und da hat es dann natürlich eine größere Relevanz. Glaubst du, dass es tatsächlich ein Argument ist, dass die Bundesliga Vorbild sein muss, um es auch den Schiedsrichtern in den unteren Klassen leichter zu machen oder ist das eher nur so ein Symbolargument?
Nein, das ist definitiv kein Symbolargument, das ist exakt so. Manchmal ist man da selbst überrascht, wie bruchlos das dann funktioniert. Und aus meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, ich habe das dermaßen oft als Schiedsrichter mitbekommen, wie argumentiert wird von Seiten von Spielern oder Trainern. Das hat ja gestern Abend in der Bundesliga oder gestern in der Bundesliga aber anders entschieden. Oder da ist doch sonst immer dieses und jenes der Fall. Also die nehmen sich das schon sehr zu Herzen und auch sehr zum Vorbild, in positiver wie in negativer Hinsicht, was da oben passiert. Und ich bekomme es auch jetzt in meiner Funktion als Schiedsrichterbeobachter mit, wenn ich mich mal so im Publikum unhöre oder auch bei den Vereinen von der Spiele, bei denen ich halt zugucken gehe, bei denen ich mir die Schiedsrichter anschauen gehe. Das funktioniert schon tatsächlich so. Und das hat auch unmittelbare Auswirkungen. Und das sind schon die Mini-Klops und Mini-Schmitz und Mini-Tuchels und Mini-Irgendwasse, die da an den Linien sind. Und natürlich eifert man auch als Spieler im Grunde genommen so ein bisschen den großen Vorbildern in der Bundesliga nach. Und es ist vollkommen klar, dass dieses Verhalten auch Auswirkungen bis nach unten hat, bis in den Jugendbereich hinein teilweise. Und es ist da auch so, dass wenn man sich überlegt, wie dieser Fall jetzt gelaufen ist, und das hat man ja Woche für Woche im Amateurfußball, Fälle, wo ein Trainer steil geht an der Linie, wo der Schiedsrichter sich entscheidet, der muss jetzt den Innenraum verlassen. So, manche Schiedsrichter gehen eben selbst hin und sagen, sie sind jetzt des Innenraums verwiesen, gehen sie bitte hinter die Barriere oder auf die Tribüne oder wohin auch immer, ins Vereinsheim. Oder sie schalten halt den Kapitän ein und sagen, teilen Sie Ihren Trainer bitte mit, er ist des Innenraums verwiesen. Wie auch immer Sie das bewerkstelligen, sowas passiert ja jede Woche. Dutzendfach, wahrscheinlich hundertfach. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass da jedes Mal ein Trainer stehen bleibt und sagt, ich gehe nicht, ich will jetzt eine Begründung haben. Der Felix Zweier ist doch auch rausgekommen und hat begründet. Wieso machen Sie das denn nicht, Herr Schiedsrichter? Kommen Sie doch mal zu mir hin und erklären Sie mir, warum ich jetzt hier gehen soll. So. Und dann stehen die Schiedsrichter da und denken sich, vielen Dank, Kollege Zweier aus der ersten Fußball-Bundesliga, dass du da rausgegangen bist und hast es ihm noch erklärt. Jetzt stehen wir auch vor der Situation, dass wir hier noch in extenso unsere Entscheidungen rechtfertigen sollen. Das geht nicht. Das geht vor allen Dingen en gros nicht. Und deswegen hat sich Felix Zweier, das muss ich wirklich sagen, in dieser Situation nicht nur anweisungsgemäß verhalten, sondern aus meiner persönlichen Sicht, gerade mit Blick auf den Amateurfußball, auch sinnvoll und richtig verhalten. Denn darf man wirklich sagen, weil es Auswirkungen hat, hätte es in jeder Form auch Auswirkungen, wenn er sich da anders verhalten hätte. Und so wie es jetzt gelaufen ist, wird es das auch haben. Weil jetzt die Trainer im Amateurfußball wissen, wenn wir da stehen bleiben, wenn wir uns weigern zu gehen, dann müssen wir damit rechnen, dass der Schiedsrichter das Spiel unterbricht oder sogar abbricht. Und dieses Zeichen ist heute Abend gesetzt worden. Und damit sind natürlich auch die Kollegen im Amateurfußball, wie Björn Engholm sagen würde, ein Stück weit entlastet worden. Und ganz ehrlich, das finde ich gut.
Gut, dann hätten wir diesen Aspekt auch abgehandelt. Und jetzt dürfen wir uns entspannt zurücklehnen. Alle bis auf Rudi Völler können sich entspannt zurücklehnen, einfach gucken, was da kommt. Und auch selbst Roger Schmidt ist ja inzwischen einsichtig und bei ihm hat sich das Adrenalin schon abgebaut und beim Rudi wahrscheinlich irgendwann in Q2 oder Q3 2016 dann auch. Alex, vielen, vielen Dank, dass du dir spontan Zeit genommen hast, hier an dieser Runde teilzunehmen. Ich kann nur jedem raten, hört den hervorragenden Podcast Colinas Erben. Ihr werdet einen Blick auf Schiedsrichter und auch ein Wissen über Schiedsrichter und Regeln bekommen. Das hättet ihr euch nie träumen lassen. Ist ein bisschen schade, weil man da ein bisschen weniger poltern kann, weil man viele Dinge eher versteht. Aber es gehört zu einem sachlichen Bild auf den Fußball mit dazu. Also hört Colinas Erben mit Alex Feuerherd und Klaas Rehse. Alex, vielen, vielen Dank dir.
Ich habe zu danken. Danke auch für die Lorbeeren. Ich werde ganz rot. Geht's mir wie Sascha ganz am Anfang. Ich wünsche noch einen schönen Abend und auch einen ganz ertragreichen Podcast. Ich werde auf jeden Fall später auch hören, was ihr sonst noch so euch zu erzählen gehabt habt, zu berichten gehabt habt und was ihr analysiert habt. Also nochmal vielen herzlichen Dank und ich hoffe, bis bald.
Macht's ja, gut. Bis bald. Mach's gut, Alex. Und dann können wir halt doch nicht über dich lästern, wenn du noch dran bist.
Scheiße.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Bye-bye.
Tschüss.
So, Sascha Kai, jetzt haben wir viel über das Spiel geredet und eigentlich gar nicht so viel eigentlich zum Sportlichen gesagt, denn ich fand, es war auch sportlich durchaus interessant. Dortmund nicht so offensiv stark, wie man es erwartet hätte. Sie haben, glaube ich, darauf reagiert, dass Leverkusen mit dem Ball gerade etwas weniger gefährlich ist, als wenn man gegen den Ball arbeiten kann. Interessant fand ich vor allem, Kai, die Dreierkette bei Ballbesitz Dortmunds mit Hummels, Bender und Sokratis, mit Hummels auf der linken Seite. Habe ich so noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Außer ich habe noch nicht aufgepasst. Hat aber ganz gut funktioniert eigentlich im Spielaufbau.
Nein, ist ja eigentlich ein Ding, was man sehr häufig in der Bundesliga sieht im Spielaufbau, dass die beiden Innenverteidiger weiter auseinanderrücken und sich ein Sechser nach hinten fallen lässt, um den Spielaufbau zu starten. Hier ist es, was mir in dieser Situation aufgefallen ist, ist, dass Durm extrem weit nach vorne gegangen ist. Mhm. Das war ja schon sehr extrem. Das ist mir dann in der Tat als Besonderheit speziell dieses Dortmunder System aufgefallen. Ich hatte insgesamt das Gefühl, dass in der ersten Hälfte sich beide Mannschaften neutralisierten, weil sie letztendlich fleißig gepresst haben, sich aber dadurch gegenseitig keine Zeit zum Spielaufbau ließen. Und deswegen blieb dann am Ende des Tages immer wieder nur der lange Pass nach vorne übrig. Und dazu standen sie dann letztendlich defensiv zu gut, als dass sie damit irgendwelche Wirkungstreffer erzielen konnten. Das scheint Tuchel so ein bisschen sich gedacht zu haben, denn er hatte vorne links Pulisic aufgestellt und hatte das vor dem Spiel explizit mit der Ansage gemacht, dass er halt hohes Tempo hat, dass er reaktionsschnell sei, was so ein bisschen impliziert, dass es ein Mann eben für solche langen, zur Abnahme von solchen langen Pässen wäre. Aber das hat eigentlich nicht so sehr gefruchtet und Pulisic ist dann auch ich glaube, zur Halbzeit ausgewechselt worden gegen Reus.
Genau.
Da hat man schon den Eindruck, dass Tuchel gemerkt hat, dass das, was er sich eigentlich vorgestellt hatte, so mit Leverkusen nicht zu machen sei. Und grundsätzlicher Eindruck der ersten Halbzeit, beide Mannschaften haben sich neutralisiert, so dass es auch nur mäßig doll anzusehen war.
Mhm. Und interessante Rolle von Moritz Leitner, der hat 90 Minuten durchgespielt, das hätte man sich vielleicht vor dem Spiel auch nicht so gedacht, und wenn man sich seinen Aktionsradius anguckt, dann war er tatsächlich ein klassischer Zehner. Ich habe selbst erst geglaubt, als ich die Statistiken zum Spiel gesehen habe, aber der stand schön mittig und hätte vielleicht der Ballverteiler sein sollen. Ist halt schwierig, wenn einem da ständig Leverkusener Sechser auf dem Fuß stehen. Sascha, du wirst ja als Gladbacher einen ganz eigenen Blick auf Leverkusen haben. Deswegen frage ich dich jetzt dazu, wie hat dir denn Bayer gefallen und was sie gebracht haben in diesem Spiel?
Ich muss ja fairerweise dazugeben, ich habe von dem Spiel de facto nichts gesehen, aber tut mir leid.
Dann musst du auch nicht weiter antworten.
Nein, aber was Kai gerade angesprochen hat mit diesem abkippenden Sechser, da kommen wir sicher gleich nochmal drauf. Also Dreierkette und dann ein abkippender Sechser, das scheint ja in die Saison durchaus öfter mal gespielt zu werden. Und selbst André Schubert hat das jetzt auch erkannt im Spiel gegen Köln, dass das eine durchaus adäquate Variante sein kann, um halt hinten nicht doch ganz offen zu stehen.
Mhm. Aber dann ist die Idee wahrscheinlich auch durch. Wenn Schubert sie entdeckt hat, dann nein. Ja, Bender war in dem Fall auch der abkippende Sechser. Ich fand es sehr interessant, wie Dortmund dem Pressing dann doch auch standgehalten hat. Denn das ist meiner Meinung nach das, was gegen eine Dreierkette im Aufbau mit oder ohne abkippenden Sechsern spricht, dass Leverkusen wirklich sehr gute Pressingfallen stellt. Aber Dortmund hat das sehr gut gemacht, sind halt auch ballstark. Und irgendwie hätte das Spiel auch gut 1:1 ausgehen können, Kai. Denn es gab eine Reihe von Chancen noch für Leverkusen, nicht zuletzt dann in der 93. Minute durch Chicharito.
Ja, genau. Dortmund hätte sich in der Tat nicht beschweren können, wenn das Ding noch 1:1 zu Ende gegangen wäre. Umgekehrt hatte Reus noch eine, sagen wir mal, 95-prozentige, als er alleine auf Leno zurannte.
Ja.
Die zweite Halbzeit war zumindest, sie wurde mit höherer Intensität geführt. Zuerst begann die zweite Halbzeit eigentlich mit Dortmund überlegen. Man hat gemerkt, dass beide Trainer nicht so zufrieden waren mit der ersten Halbzeit. Bei Leverkusen fiel halt auf, dass sie zum Beispiel ebenfalls gewechselt haben, zweimal gewechselt, Toprak raus, allerdings vermutlich verletzungsbedingt, und Kampel raus. Man hatte das Gefühl, dass Dortmund besser in die zweite Halbzeit kam, aber dann fiel letztendlich das Tor in der 64. Minute, über das wir schon gesprochen haben, und von dort an wurde es chaotisch und hektisch. Das hat auch, ich weiß gar nicht, war es Hummels oder Tuchel in dem Interview nach dem Spiel angesprochen, dass letztendlich die Pause durch den Spielabbruch vor allen Dingen Leverkusen entgegenkam, die ja per se einen tendenziell chaotischen Spielstil bevorzugen. Und so gegen Ende des Spiels hat Dortmund dann durchaus einige diffizile Situationen zu überstehen, wurden tief reingedrückt, hatten Probleme rauszuspielen. Und das war so ein Punkt, wo das Spiel dann auch in der Tat hätte gern unentschieden laufen können. Hat es dann aber letztendlich nicht. Und gefühlt so, wenn ich so die ganzen 90 Minuten oder 99 Minuten nehme, dann geht das 1:0 von Dortmund schon in Ordnung.
Und wenn wir uns ansehen, was tabellarisch passiert ist, dann ziehen die Dortmunder weiter einsam ihre Kreise hinter den Bayern und vor der Hertha mit 51 Punkten, 8 Punkten Rückstand und 15 unfassbaren Punkten Vorsprung auf Platz 3. Und Leverkusen hat eben jenen dritten Platz verloren an die Hertha, liegen jetzt auf Platz 4. Da schiebt sich's ganz schön zusammen und oben ziehen die beiden Fixsterne der Liga, ziehen so langsam davon.
Vielleicht kurz noch eine Personalie zu Dortmund. Was interessant sein könnte, wäre zu gucken, wie schwer Sokrates verletzt ist. Das sah irgendwie so muskelmäßig so aus, als könnte da einiges durch sein. Und das ist natürlich angesichts des derzeitigen Spielplans mit den Europapokalspielen dann schon etwas heftiger Natur. Immerhin wurde so Subotic dann nach längerer Zeit endlich wieder ins Spiel reingeschmissen. Aber das wäre eine Geschichte, da könnte der Kader langsam knapp werden in der Rückrunde.
Ja, definitiv ein wichtiger Punkt jetzt auch mit Hinblick auf das, ich hätte fast schon Champions League gesagt, aber Europa League Rückspiel gegen den FC Porto. Dortmund dann nächste Woche zu Hause gegen Hoffenheim und Leverkusen in Mainz. Und das wären genau auch die Teams, über die ich jetzt gerne reden würde an dieser Stelle. Hoffenheim gegen Mainz. 3:2 ist das Spiel ausgegangen und man hatte den Eindruck, Sascha, es gibt kein anderes Thema und es gibt keine Möglichkeit, über Hoffenheim zu reden, ohne die Worte jüngster Bundesliga-Trainer aller Zeiten und Julian Nagelsmann in den Mund zu nehmen. Mir war es ehrlich gesagt schon fast ein bisschen zu viel.
Das aktuelle Sportstudio war es ja, glaube ich, gestern, die dann auch nochmal so eine, war es das Sportstudio oder war es irgendwo auf Sky, ich weiß es nicht, aber irgendwo war ja auch nochmal, dass Nagelsmann irgendwie mal so eine Wut-Motivationsrede in der A-Jugend gehalten hat, was ja, also als er A-Jugendtrainer war, was ja dann bei ihm auch noch nicht allzu lange her ist. Er spielt jetzt halt den großen Motivator. Ich meine, wir haben jetzt einen Unentschieden, einen Sieg geholt. Ja, also, ja, was will man da sagen? Also im Moment sieht es ja so aus, als ob Hoffenheim vielleicht dann doch noch die Kurve bekommt. Ob es jetzt mehr als dieser neue Trainereffekt ist, das muss er dann auch erstmal wieder beweisen. Aber jetzt, wenn man auf die Tabelle guckt, naja, sieht ja schon so aus, dass Hoffenheim zumindest mal wieder dran ist. Und was Nagelsmann anscheinend ja tatsächlich geschafft hat, ist Kevin Volland wieder so ein bisschen aus seinem Tiefschlaf zu erwecken. Mhm. Das könnte noch hochspannend werden.
Kai, hast du was unter Nagelsmann erkannt, was sich verändert hat bei Hoffenheim?
Mich erinnert die Situation an den Wechsel auf Gisdol. Ich weiß gar nicht, wen Gisdol abgelöst hat. War das Bubble oder war das Kurz? Interessant, dass innerhalb relativ kurzer Zeit so ein kompletter Stilwandel eingeführt worden ist. Auch Gisdol hatte seinerzeit nur 2-3 Tage Zeit vor seinem ersten Spiel. Auch Gisdol hat einige junge Spieler einfach so ins Feuer geworfen. Bei ihm war es Süle. Bei Nagelsmann ist es jetzt Ochs, der hervorragend auf der linken Seite gespielt hat. Und das ist kein Vergleich mehr mit dem, was Stevens gespielt hat. Das ist ein komplett anderes Tempo. Das ist wirklich offensiv orientiert. Und speziell in der Partie gegen Mainz hat man Mainz so ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen, indem man defensiv gut stand, Mainz keine Anspielstation für den Spielaufbau angeboten hat und Mainz auch zu sehr vielen Unforced Error geführt hat. Was dann letztendlich das Spiel entschieden hat, war, dass man auf den über die Außen sehr viel stärker gewesen ist als Mainz. Und zwei Tore sind letztendlich dadurch entstanden, dass man Mainz auf den Außenpositionen überlaufen konnte. Mhm. Also das fühlt sich auch von der ganzen Körpersprache, fühlt sich da schon nach einer massiven Verbesserung an. Und wenn man dagegen hält, wie Frankfurt und wie Werder aufgetreten sind, die in den Plätzen ja noch davor sind, mit 2 bzw. 4 Punkten davor, dann fühlt sich das schon so an, als hätte Hoffenheim jetzt den Blinker eingeschaltet und würde sich gern Überholspur bewegen. Mhm.
Also gehen auch deutlich aggressiver inzwischen jetzt wieder zu Werke, ne? Was sich dann auch in den Zweikampfwerten, die sie dann gewinnen, ausdrücken. Ja, also ob das jetzt stimmt schon, aber ob das jetzt mehr als dieser neue Trainereffekt ist, das muss er dann erstmal beweisen. Ich glaube nur, ich will den Hoffenheim-Fans jetzt auch da nichts Böses, aber ich habe jetzt gerade so den Eindruck, dass die halbe Fanliga oder die halbe Liga oder die Fans in der Bundesliga jetzt gerade so ein bisschen Angst hat, dass es die TSG dann vielleicht doch noch schafft, da wieder drin zu bleiben. Also bei allem Respekt, aber ja, aber ich meine, wenn sie es hinterher schaffen, dann haben sie es halt sportlich geschafft und alles ist gut, ne?
Also es hat definitiv auch Gefahren, die Art und Weise, wie jetzt gespielt wird, wenn man sich anguckt, dass die Sechserposition, also die rücken wahnsinnig weit nach vorne. Damit schaffen sie natürlich eine Überzahl in Tornähe des Gegners, aber es gibt halt auch einen Bereich hinter so einer ersten Pressingwelle. Wenn du den überspielt hast, dann hast du auch wirklich gute Möglichkeiten. Hat man auch bei den Toren gesehen. Beim 1:0 von Córdoba hat ein Pass gereicht und dann macht das auch wunderbar. Was aber natürlich Hoffnung macht für alle Hoffenheim-Fans, ist tatsächlich das, was ich auch schon angesprochen habe, die Einstellung, die sich so ein bisschen verändert hat, beziehungsweise man erkennt manche Spieler nicht mehr wieder. Und jetzt ja auch in dem Spiel sind sie nach einem 0-1 zurückgekommen. Das fand ich ehrlich gesagt schon erstaunlich. Und ich habe so ein bisschen den Gedanken im Kopf gehabt, die ganze Zeit schon, dass durch unglückliche Umstände der gesundheitlichen Probleme von Huub Stevens jetzt dieser Fehler korrigiert wird, erst ihn zwischenzuschieben, zwischen Gisdol und Nagelsmann. Weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, ähnlich. Also da muss man eigentlich wieder auf die Gisdol-Situation zurückkommen. Auch bei Gisdol hieß es, dass das eine Korrektur gewesen ist von den falschen Trainern, die man davor gewählt hatte, von Babbel, von Kurz. Und dass Hoffenheim eigentlich erst mit Gisdol wieder zu seiner richtigen DNA, in Anführungszeichen, zurückgeführt hat. Und die einzige Daseinsberechtigung, die es für sowas wie Hoffenheim geben kann, ist eben, dass man mit jungen Spielern sehr attraktiven, sehr offensiven Fußball spielt, um damit auch halt eine gewisse Marke, eine gewisse Note zu etablieren. Und für mich zieht das sich so ein bisschen hin in dieser ganzen Saison bei einigen Vereinen, wie zum Beispiel Hannover, dass man das Gefühl hat, dass bei der Trainerwahl man ganz merkwürdig daneben gegriffen hat und da zu einem Trainer gegriffen hat, der nicht so richtig zu der Kaderauswahl passt. Mhm. Hannover ist so ein Beispiel. Stevens bei Hoffenheim, da ging es mir eigentlich ähnlich. Und ja, insofern hat man ja dazu hat man jetzt diesen Fehler korrigiert und mit hohem Risiko. Nagelsmann hätte ja ebenso gut auch verbrannt werden können als 28-Jähriger mit einem Prüfungsstress und sozusagen 4 oder 6 Monate vorzeitig, bevor er eigentlich hätte den Job antreten müssen. Also es ist schon irgendwie eine heikle Geschichte gewesen. Mhm.
Also die Personalie Stevens habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Bei dem doch durchaus, wie du sagst, mit jungen Leuten und durchaus offensiv ausgerichteten Kader dort jemanden zu verpflichten wie Stevens, der ja nun bei allen seinen Trainerstationen nicht gerade für einen brillanten Offensivfußball steht, ohne jetzt nochmal großartig dieses Die Null muss stehen zu bemühen. Aber ich meine, es ist nun mal so, er kommt aus einer gesicherten Defensive und das werde ich im späteren Verlauf auch sicherlich nochmal sagen. Du kannst nur das Spiel spielen, wo du auch die Leute für hast. Also du kannst einem Kader nicht ein Spielsystem aufzwingen, wenn der Kader das nicht hergibt, ist zumindest meine Ansicht da. Und da ist halt, also ich habe das mit Stevens insbesondere in Hoffenheim überhaupt nicht verstanden. Und ich meine, ja, was hat die TSG Hoffenheim jetzt noch zu verlieren? Nix eigentlich. Und wenn's vom Prüfungsplan mit Nagelsmann so passt, und anscheinend passt das ja, wurde gestern auch im Sportstudio nochmal hinterfragt, aber das scheint wohl so zu sein. Ich meine, warum nicht? Wie gesagt, zu verlieren haben sie jetzt im Moment nichts. Bremen und Frankfurt schwächeln gerade massiv. Also why not?
Kurz nochmal zu Stevens. Die eigentliche Enttäuschung bei Stevens liegt für mich nicht darin, dass er halt diesen Defensivstil eingesetzt hat, sondern dass er nichts daran gedreht hat. Er hat ja letzte Saison in Stuttgart gezeigt, dass er durchaus in der Lage war zu lernen. Und nachdem die ersten Wochen oder Monate in Stuttgart mit einem ausgeprägten Defensivspiel nicht fruchteten, hat er umgeschaltet und hat Stuttgart offensiver spielen lassen. Und das waren ja so die ersten, wie soll ich sagen, die ersten Erscheinungen von Stuttgart, wo man den Eindruck hatte, Mensch, der Kader ist ja verdammt gut aufgestellt, die können richtig gut kicken. Und das war unter anderem auch der vernetten Einstellung von Stevens zu verdanken. Und die eigentliche Enttäuschung in Sachen Stevens für mich ist, dass er in Hoffenheim es nicht geschafft hat, ja, sozusagen innerlich wieder umzuschalten, sondern wirklich nur diesen 0-0-Fußball hat spielen lassen.
Und man sieht auch jetzt wieder ganz schön, dass der etwas effektivere Weg dann tatsächlich der Offensive ist, denn Huub Stevens war ja gar nicht unerfolgreich. Die haben ja in den ersten 6 Spielen erstmal 5 Unentschieden hingelegt, aber damit holt man halt auch nur 5 Punkte. Und jetzt hat Hoffenheim aus 2 Spielen schon 4 Punkte geholt und kann wieder langsam nach oben gucken, wo dann andere Vereine stehen, über die wir gleich noch reden wollen. Ich hoffe, dass irgendwann dann dieser Nagelsmann-Hype in der Form aufhört, wie ich ihn dann in der Sportshow erlebt habe, wo der Kommentator der Spielzusammenfassung ständig von der Julian gesprochen hat, was ich unfassbar respektlos finde und auch unangebracht. Also meine Güte, er ist 28. Das ist jung, Haben wir jetzt aber auch alle langsam mal gecheckt und jetzt können wir doch einfach mal gucken, was er so für ein Trainer ist und müssen ihn nicht behandeln wie einen kleinen Jungen, der zum ersten Mal alles macht. Naja. Und für alle Social Media Freaks da draußen wichtig zu wissen, Hoffenheim hat jetzt einen neuen Hashtag, alle gegen einen, und damit ist gemeint der Abstieg. Nicht Dietmar Hopp oder der eine Fan, nee. Vorher war es übrigens ein Team, ein Weg, einmalig. Wahrscheinlich konnte man dazu leicht einen Abstieg noch dranhängen. Keine Ahnung, warum man dann geändert hat. Interessiert offenbar auch nur mich. Gut, machen wir weiter. Ist halt auch ein bisschen mein Job, ich gebe es zu. Lasst noch kurz über Mainz reden. Die sind jetzt durch diese Niederlage aus den Europapokalrennen geflogen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Noch ärgerlicher ist es aber wahrscheinlich, Christian Heidel zu verlieren. Das ist jetzt seit heute endlich fix. Wir werden beim Schalke-Teil, denke ich, noch kurz über das Timing dieser Bekanntgabe reden. Wie seht ihr denn die Entwicklung, die jetzt Mainz genommen hat, gerade jetzt in der Rückrunde, Sascha?
Überraschend. Also ich habe mir das Spiel bei den Nachbarn angeschaut, als sie letzte Woche gegen Schalke gespielt und gewonnen haben. Und ich habe mich in erster Linie natürlich mal gefreut über die Niederlage von Schalke. Erstens, weil das wissen vielleicht einige Hörer nicht, also ich bin hier mitten im Ruhrpott in Bottrop. Ich bin hier nur von Schalkern umgeben. Schalke ist jetzt seit ein paar Jahren natürlich auch, oder wir sind Konkurrent für Schalke, wenn es um Europapokalplätze geht. Und eine gewisse Rivalität ist natürlich dann aus meiner lokalen Position heraus natürlich immer gegeben. Ich habe auch einen relativ guten Track-Record. Also immer, wenn ich mit den Kollegen zusammen Schalke gucke, gewinnt Schalke nicht in dieser Saison. War auch da so. Deswegen habe ich mich im ersten Moment gefreut. Und dann habe ich mir gedacht, boah, was? 33 Punkte? Wie ging das denn jetzt? Also Mainz hat sich unheimlich, heimlich still und leise, will ich fast sagen, an diese Europapokalplätze rangetastet. Ich meine, jetzt sind sie Siebter mit 33 Punkten. Das ist alles da so eng. Ein Sieg und die sind halt wieder dran. Und die spielen halt trotzdem einen guten Fußball. Ich meine, die haben sich jetzt von Hoffenheim 3 Stück einschenken lassen, ja. Aber schlecht ist das trotzdem nicht, was sie da spielen. Also es ist schon sehr gut. Also auch schneller Offensivfußball kann man gar nicht meckern.
Kai, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Eigentlich nicht. Also für mich gehören sie eigentlich auch zu den 4-5 Anwärtern, die um die Plätze 3 und 4 spielen. Sieht derzeit halt einfach in dieser Tabellenregion relativ inkonstant aus. Und den Mainzern traue ich da ohne weiteres einen Lauf zu, mit dem sie, so merkwürdig es sich vielleicht lesen mag, aber zur Champions League springen können. Es sind nur noch 3 Punkte bis Platz 3. Das wäre krass. Also muss man sich einfach mal bildlich vorstellen. Die 4 Champions-League-Teilnehmer der Bundesliga könnten nächste Saison heißen Bayern München, Borussia Dortmund, Hertha BSC Berlin und Mainz 05. Spannend.
Mensch, das wäre eigentlich der Triumph für Herbert Bruchhagen, wenn jetzt ausgerechnet seine Eintracht so schlecht in diesem Jahr. Aber gut, ich finde bei Mainz noch interessant, welche Rolle jetzt auch Samperio eingenommen hat oder Jairo, wie immer ihr wollt, während es in der Hinrunde ja noch Mali und Mutu war. Und wenn die beiden einen guten Tag hatten und nicht so viele Gegenspieler auf den Füßen, dann konnte man mit einem Sieg rechnen und an einem schlechten Tag ging auch nicht viel. Habe ich jetzt den Eindruck, das hat sich in der Rückrunde etwas verlagert, sehr zugunsten des gesamten Vereins. Das ist ein bisschen schwieriger jetzt auch für die Gegner geworden. Gut, Mainz jetzt dann gegen Leverkusen, das heißt, Leverkusen und Dortmund sind gleichzeitig auch die Gegner von Hoffenheim und Mainz am nächsten Wochenende. Und dann können wir mal gucken, wie es mit den Champions-League-Träumen in Mainz so aussieht. Und dann ärgert sich wahrscheinlich Christian Heidel, wenn er zum Europa-League-Teilnehmer Schalke gewechselt. Das wird wahrscheinlich die Pointe sein. Gut, lasst uns mal weitermachen. Wenn wir uns jetzt angucken, auf wen Hoffenheim da so langsam Boden gut macht, dann ist das vor allem Werder Bremen auf Platz 16. Es sind nur noch 2 Punkte auf Platz 17. Da rauscht Hoffenheim heran mit den besagten 4 Punkten aus 2 Partien. Und Werder seinerseits konnte wieder nicht gewinnen. Auswärts beim FC Ingolstadt 0-2. Sascha, was ist dir in dem Spiel aufgefallen, was du bemerkenswert fandst?
Ich muss jetzt mal in meine Notizen schauen. Vielleicht mag Kai da erstmal was zu sagen.
Du hast die Notizen zu dem Spiel gemacht, das können nicht allzu viele sein.
Nee, nicht zu jedem Spiel, deswegen.
Also sämtliche meiner Empfindungen zu diesem Spiel werden überlagert durch den Ärger, über Sky, die das Spiel zum sogenannten Drecksack-Spiel deklariert haben. Das war wohl eine Bemerkung, die Viktor Skripnik vor dem unter der Woche irgendwie losgelassen hat. Und sowohl Christina Rann als auch Klaus Feldmann, also Moderatorin und Kommentator, meinten diesen Begriff im Laufe der knapp zweistündigen Übertragung dann circa 30 bis 60 Mal penetrieren zu müssen, damit jeder auch wirklich kapiert hat, dass es sich um ein Drecksackspiel handelt. Sobald irgendwie ein weggetretener Rasenlappen zu sehen war oder der Regen eingeblendet worden sind, schrie Klaus Feldmann, da sehen Sie, das ist ein Drecksackspiel. Also es war sehr, sehr anstrengend. Ansonsten Ingolstadt defensiv eigentlich gut alles kaputt gemacht, was Werder mit seinen spärlichen Bemühungen da versucht hat. Schnelles Anlaufen der vorderen drei Spieler und hinten kompakt stehen, sodass die spielerisch eh limitierten Werderaner ja im Grunde genommen sehr viele Ballverluste hatten. Lange Pässe anbringen brachte nichts gegen die wirklich hinten kompakt stehenden sieben Leute. Das Werder hat sich dann letztendlich im Laufe des Spiels in einer immer kläglichen Körpersprache reinbegeben. Und ja, das machte von daher keinen guten Eindruck, was die zukünftigen Perspektiven angeht. Wobei man eine kleine Klammer dazu setzen müsste, dass Werder natürlich auch verletzungstechnisch an strategischer Position arg geschwächt sind mit dem Ausfall von Bargfrede und jetzt dann gestern im Speziellen auch nochmal Fritz. Man spricht schon seit zwei Jahren, dass der Kader von Werder nicht allzu doll sei. Und wenn du dann solche Verletzungen hast, solche Ausfälle hast, dann, das hat gestern das Spiel eigentlich gezeigt, wird es wirklich brutal. Da fehlt dann auch der letzte Rest an spielerischer Qualität, um sich dann irgendwas dagegen einfallen zu lassen. Mhm.
Und dann ist Ingolstadt halt einfach auch ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner, Sascha.
Absolut, absolut. Also ich kann mich an das Ingolstadt-Spiel von Gladbach gegen Ingolstadt erinnern. Die sind extrem nickelig, immer provozierend, immer zerstörend, überhaupt nicht am konstruktiven Spielaufbau interessiert. So scheint es zumindest. Also provozieren extrem viel und ja, also, aber die sind halt dadurch, sind sie halt extrem, extrem schwer zu spielen. Aber ich meine, der Erfolg gibt denen ja mehr oder weniger recht. Ne? Also ich meine, es gehört halt dazu und ja, aber es stimmt schon. Es ist wirklich Drecksackspiel, hätte ich das jetzt nicht genannt, aber also ich habe jetzt meine Notiz gefunden. Ich habe mir zu dem Spiel eine Sache aufgeschrieben und das ist einfach gewesen. Wo ist es hier? Fehlpass-Massaker. Also ich gucke ja gerne auf Statistiken und wenn ich mir dann die Statistik angucke und da sind dann auf beiden Seiten eine Passquote von 58% bzw. 63%, das ist so unterirdisch schlecht. Das ist, nee. Und Bremen hat's ja auch nicht verstanden nach dem 2-0, wo Ingolstadt sich dann zurückgezogen hat, da irgendwas draus zu machen. Und das, du siehst halt da so ein bisschen die verfehlte Kaderplanung. Also Uca fragt sich wahrscheinlich immer noch, warum er überhaupt nach Bremen gegangen ist. Das ist so der einzige offensiv gefährliche Spieler, den die da im ganzen Kader haben. Ansonsten ist das alles irgendwie lieblos zusammengestellt. Man erkennt da wenig Struktur. Also unser Spiel gegen Bremen ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, 14 Tage. Ja, also es täte mir sehr leid um die Bremer, aber ich glaube, die werden das nicht rumreißen. Ob es jetzt am Trainer liegt, weiß ich nicht. Dafür sind die Einblicke da nicht gut genug. Thomas Achin wird bei der Kaderzusammenstellung vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht haben oder vielleicht nicht bessere Leute bekommen haben, außer Uca. Aber ich sehe da ehrlich gesagt kaum eine Möglichkeit, wie Bremen das jetzt noch mit dem vorhandenen Spielermaterial überhaupt großartig drehen soll bis zum Ende der Saison. Sehr schwierig.
Skripnik hat sich gestern auch an zwei Punkten eigentlich verzockt. Das eine war die Hereinnahme von Fröde. Ich glaube, es ist sein erstes Bundesligaspiel gewesen.
Bei Debüt.
Ganz sicher. Ja. Fand ich sehr blass, hat eigentlich keinerlei Präsenz gehabt. Und die zweite Fehleinschätzung war, Werder hatte 6 Spieler über 1,91 Meter aufgeboten, um letztendlich Kopfballüberlegenheit zu zeigen, halt auch hinsichtlich der langen Pässe, und das ist überhaupt nicht aufgegangen. Es waren eigentlich die kleineren, in Anführungszeichen, Ingolstädter, die eigentlich kopfballüberlegen waren. Das war so der zweite Punkt von Skripnik, der in diesem Spiel eigentlich überhaupt nicht aufgegangen sind. Und Werder, so ein bisschen bezeichnet, das 0-1, das Werder kassiert hatte, wo dann zum Beispiel auch Wiedwald eine mäßig gute Figur gemacht hatte. So Sinnbild, in den letzten Wochen hat mir Werder eigentlich immer wieder ganz gut gefallen, weil sie ja Moral bewiesen und immer wieder aufgestanden sind. Und wenn man Wiedwald gestern sich angeguckt hatte, er war einfach eine relativ traurige Gestalt. Und das war so Sinnbild für die komplette Werder-Mannschaft gestern. Mhm.
Interessant fand ich auch Westergaard auf der 6. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja. Und natürlich auch verletzungsbedingt und so weiter, aber hat in dem Spiel nicht so funktioniert. Und auf der anderen Seite, bei Ingolstadt mag man sich gar nicht vorstellen, in welchen Sphären die spielen würden, wenn sie auch Tore schießen würden. Ich meine, wir haben jetzt den 22. Spieltag, die haben 16 Tore, sind aber trotzdem 10. 29 Punkte, mit dem Abstieg wahrscheinlich sehr bald nichts mehr zu tun. Da weiß man, wo man im Sommer ansetzen muss.
Ja, aber beides geht halt nicht, ne? Und ich hab gerade fälschlicherweise gesagt, die haben sich nach dem 2-0 reingestellt. Natürlich nach dem 1-0 haben sie sich schon hinten reingestellt. Was war das? Viertelstunde, glaube ich, ungefähr. Ne? Mhm. Aber das beides geht bei Ingolstadt, glaube ich, nicht. Also entweder, also die stehen extrem kompakt hinten drin und gucken halt, dass sie sich 1, 2, 3 Chancen pro Spiel irgendwie kreieren, und dann gucken sie mal, was geht. Aber die stehen halt so kompakt hinten drin, das werden sie nicht ändern, das sollten sie vielleicht auch nicht ändern. Also die holen ihre Punkte durch aggressiv, zum Teil nickeliges Spiel, okay, ist halt so. Aber das ist durchaus legitim bis zu einem gewissen Punkt, und der Erfolg, sagen wir mal, der gibt ihnen da recht. Das ist nicht der schönste Fußball, den sie spielen, aber ich meine, hey, das ist ein Aufsteiger, was sollen sie anderes machen? Also Hurra-Fußball hätte ich jetzt auch vor der Saison nicht von Ingolstadt erwartet. Müssen halt sehen, wo sie bleiben.
Und zum Thema Nicklichkeit, weil du es jetzt schon ein zweites Mal erwähnt hast, also zumindest in diesem Spiel sind sie wesentlich öfter gefoult worden, als sie gefoult haben. Ja, ich erwähne das, was auch an anderer Stelle hin und wieder mal gesagt wurde. Vielleicht ein bisschen liegen geblieben gegen Ende hin des Spiels.
Ganz vorsichtig ausgedrückt, wenn ich da an Kohn denke, meine Herren.
Ja, ich wollte mich nicht angreifbar machen. Du kennst mich, ich bin da der Anti-Völler. Lieber zu diplomatisch, der Kofi Annan der Podcast-Szene. Aber in dem Spiel tatsächlich kam es rein jetzt von der Anzahl der Fouls, hat da eher Werder hingelangt. Gut, dann hatten wir noch zwei Szenen von Yatabare, ich weiß es nicht, die Werder-Fans werden es mir hoffentlich sagen. Und zwar auf der einen Seite hatten wir einen nicht gegebenen Elfmeter gegen Uca, und dann quasi fast im Gegenstoß zumindest gefühlt, hat dann eben besagter Yatabare, der von Piräus kam und im rechten Mittelfeld debütiert hat, einen Elfmeter verursacht. Fandet ihr die Entscheidung so richtig, auf der einen Seite auf Einfädeln und Schwalbe zu entscheiden und auf der anderen Seite für Elfmeter?
Mach du.
Also ich bin ja generell jemand, der sich immer freut, wenn Spieler so, ich sag mal, mit dem Fuß oder so, dann dieses Einfädeln machen oder auch diesen Kontakt spüren und dann hinfallen, wenn sie dann den Elfmeter nicht bekommen. Deswegen, das finde ich schon ganz gut. Ganz gut so. Also klar, man darf natürlich den Kontakt suchen, jetzt sage ich selber, ja, man darf jetzt den Kontakt natürlich suchen und da entsprechend in den Zweikampf reingehen, aber dieses mit dem Fuß noch so einfädeln, weil man genau weiß, da kommt da irgendwo dieses Bein und so weiter und dadurch versucht, einen Elfmeter zu provozieren, das finde ich sehr unschön, das reicht mir persönlich auch oftmals nicht für einen Elfmeter. Wenn der Alex jetzt noch hier wäre, der wird das anders sehen. Ich habe das mit ihm auch schon oftmals über Twitter andiskutiert, da sind wir häufig anderer Meinung, aber deswegen finde ich das vollkommen okay, sowas dann nicht zu pfeifen. Habe ich persönlich kein Problem damit, aber das ist halt nicht aus Regelkunde, sondern aus der Fanseele spricht das so ein bisschen.
Ja, beim Beinstellen ist halt der Versuch schon strafbar und darauf kann man sich immer zurückziehen. Vielleicht wäre es aber halt ratsam für Ute, man sollte halt nicht fallen, bevor man schon eingefädelt hat. Das ist halt ein schlechtes Timing. Auf der anderen Seite würdest du aber sagen, der Elfmeter berechtigt.
Ja.
Gut, das war kurz und knackig. Kai, möchtest du eine Gegenrede starten oder machen wir das Spiel zu?
Nö, eigentlich, Tito. Also Yatabaré wird der Weg abgeschnitten, Bauer kommt rein. Yatabaré will den Ball treffen, trifft aber stattdessen Bauer. Ja, dumm gelaufen, aber Elfmeter. Mhm.
Gut. Was ich da an der Stelle aber dann doch mal schön finde, ist, dass dann so ein Elfmeter dann auch mal zurückgepfiffen wird. Mhm. Die Diskussion gab es ja auch in der letzten Woche.
Barcelona.
Barcelona, wobei, wenn man sich da das Standbild ansieht, ja, ich meine Güte, nee, steht so ein bisschen da drin. Bremen hat es bei uns vor 2 Wochen, vier Leute stehen, keiner weniger als 2 Meter im Strafraum drin, das wird dann nicht zurückgepfiffen. Also ich finde es dann okay, wenn sowas dann auch mal zurückgepfiffen wird. Mhm.
Fällt also einem auch jedes Mal wieder auf. Das zeigt schon, wie selten es vorkommt tatsächlich.
Ja, es wird sehr selten zurückgepfiffen, stimmt.
Wenn wir auf die nächste Woche gucken, dann sehen wir, besonders für Bremen wird es jetzt wirklich interessant. Zu Hause gegen Darmstadt, vielleicht nicht unbedingt das Team, das man zu Hause haben möchte, wenn ich mir die Auswärtsstärke Darmstadts angucke, zu denen kommen wir ja auch noch. Und Ingolstadt beim HSV, die können das schon relativ entspannt angehen und sich letztlich vom HSV deutlich distanzieren, wenn sie denn da Punkte mitnehmen. Schauen wir mal, was der nächste Spieltag so bringt. Jetzt haben wir über ein Team noch nicht geredet, das noch weiter unten in der Tabelle steht, nämlich Platz 18, Hannover 96. Die hatten ein sogenanntes Schicksalsspiel. Und wenn man danach gehen möchte, dann sieht ihr Schicksal nicht besonders freudig aus. Zu Hause gegen Augsburg 0-1 verloren. 18. Tabellenplatz, 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, 8 Punkte auf das rettende Ufer. Ich glaube, so weit guckt man aber schon gar nicht mehr. Gibt es irgendetwas, Kai, dass du uns sagen kannst, dass Hannover-Fans Hoffnung machen könnte?
Nee, also ich habe heute vom Spiel nur die 2. Halbzeit gesehen, in der Konferenz dann auch noch, aber da macht der Hannover schon einen sehr toten Eindruck. Mhm. Auf dem Papier konzentrieren sich vielleicht die Hoffnung, dass Kiyotake als Spielmacher sozusagen einschlägt. Kiyotake wurde heute in der Halbzeit eingewechselt und Scharf, der wohl mit der gleichen Startformation begann wie gegen Dortmund, hat dann in der Halbzeit umgestellt auf ein Rautensystem, was jetzt für Scharf keine ganz große Sensation ist.
Yeah, that came out of nowhere.
war die ganze Körpersprache wirklich irgendwie tot. B, waren die ganzen Anspiele nach vorne sehr unpräzise. Man behalb sich massiv mit langen Bällen nach vorne, die keine Abnehmer fanden. Und C, frage ich mich, wie lange es eigentlich dauert, bis Almeida dann gesperrt wird. Möglicherweise wird er schon in der kommenden Woche gesperrt. Er hatte sich so eine Art Ellbogencheck geleistet, der vom Schiedsrichter wohl anscheinend nicht bemerkt worden ist. Und da könnte es natürlich gut sein, dass er dann nachträglich vom Sportgericht gesperrt wird. Noch eine Offensivkraft weniger für Hannover. Das macht die ganze Situation noch bitterer.
Mhm. Ja, Sascha, hast du irgendwas gesehen, was Hoffnung macht?
Thomas Schaaf steht für mich auch so ganz typisch für den Fußball der 2000er, sage ich mal. Und ich finde, ihr habt es gerade angesprochen, Raute, Überraschung. Ich glaube nicht, dass man es mit dem Trainer, ich weiß nicht, warum man Trainer Scharf verpflichtet, das hat in Frankfurt jetzt schon nicht so brillant funktioniert zum Schluss, fand ich. Für mich steht Scharf halt so für so einen absoluten, nicht mehr zeitgemäßen Fußball irgendwie. Das hat vor 10 Jahren hat das alles noch sehr gut funktioniert in Bremen und so weiter. Das war auch zum großen Teil sehr innovativ und so. Ich habe ehrlich gesagt für Hannover überhaupt keine Hoffnung. Und wenn ich dann gelesen habe, im Winter Hugo Almeida zu holen, da packe ich mir dann auch an den Kopf und denke mir, meine Güte, nee, wie verzweifelt muss man denn sein?
Nee. Sehr verzweifelt, Sascha. Sehr verzweifelt.
Ich kenne diese Situation. Been there, done that. Aber nee, also ich, nee, Körpersprache ist überhaupt nicht da. Also alles, was da passiert, das passiert irgendwie aus dem Zufall raus und nee. Mhm. Also ich glaube, ja, vielleicht, aber das, man kann es ja jetzt nicht nur an Kiyotake festmachen, dass er jetzt zurückkommt. Glaube ich nicht. Wird zu wenig sein.
Ich glaube, der Kardinalsfehler war, die in Anführungszeichen Entlassung von Fronzek, war jetzt keine Entlassung, aber möglicherweise die Konsequenz von vielen Rückhalt, weil ich schon das Gefühl hatte, dass Hannover im, ich sag mal, letzten Drittel der Hinrunde einige gute Spiele geleistet hatte. Also ich kann mich zum Beispiel an das Spiel in Gladbach erinnern, was Hannover zwar verlor, aber es war eine komplett offene Partie, bei der Hannover dann auch in der zweiten Halbzeit einige ganz, ganz, ganz enge Torchancen hatte und das Ding ebenso gut auch zu einem Unentschieden hätte machen können. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Hannover 96 unter Fronzek jetzt komplett verloren gewesen ist. Und dann bringst du jemanden wie Schaaf rein, der schon etwas speziell ist von seinem ganzen Spielstil her. Die Verpflichtung von Almeida deutet so ein bisschen darauf hin, dass der Kader noch nicht so richtig auf Schaaf ausgerichtet war und man daher kurz vor Schließung des Transferfensters Schaaf gefragt hatte, was brauchst du denn noch? Und Schaaf daraufhin in seinem Telefonbuch mal nachgeguckt hatte, wer jetzt gerade noch verfügbar war. Das.
Ja, und Pizarro war leider schon weg, ne?
Also, ich meine, so. Muss man dankbar sein, dass nicht Ayrton gekommen ist.
Ich wollte es nicht sagen. Ja, es ist.
Aber das wundert mich tatsächlich, dass Kai das jetzt an der Entlassung Frontex festmacht. Ich hätte sogar ehrlich gesagt, ich sehe die Fehler eher schon in der Sommerpause passieren. Also zum einen habe ich nicht ganz nachvollziehen können, dass man mit Frontex verlängert hat, obwohl man es sich ausdrücklich offen gehalten hat, auch bei Bestehen der Klasse. Und dann muss ich mir halt nur die Transferbilanz angucken und ich sehe, gegangen sind Stindl, Bittencourt und Joselu. Gekommen sind Sorg, Erdinsch, Klaus, Uffe Beck und Yamaguchi, Fossum, Wolf. Davon hat kein einziger auch nur annähernd eingeschlagen. Und das kann natürlich Pech sein, kann aber halt auch sein, dass man nicht die richtigen Leute geholt hat in der Masse. Und dann wird es halt eng, wenn dir dann noch ein Kiyotake ausfällt und du vorne dein Heil in Almeida suchst. Also ehrlich gesagt, ich finde gar nicht, dass man an Frontex hätte festhalten müssen, denn das war damals auch ein ständiges Auf und Ab. Also das war ja fern jeder Konstanz und auch man hat kein wirkliches System erkannt. Aber im Sommer hat Hannover in dieser Transferperiode meiner Meinung nach richtig daneben gelangt und kriegen jetzt die bitterste Quittung dafür, die man kriegen kann.
Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich an der Kaderfrage zu klären ist, denn was wir halt nicht beurteilen können, ist, was dieser Kader mit einem guten Trainer machen, was da entstehen könnte. Mhm. Nehmen als Beispiel jetzt einfach mal Darmstadt und Ingolstadt. Wer von uns hätte jetzt wirklich die Traute zu sagen, der Hannover-Kader ist wirklich substanziell schlechter als der von Darmstadt oder der von Ingolstadt? Würde ich mir nicht zutrauen. Darmstadt und Ingolstadt sind besser trainiert, mhm. Ja. Aber dass wirklich das Personal substanziell schlechter von Hannover 96 substanziell schlechter ist als eben Ingolstadt, Darmstadt oder von mir aus auch Werder Bremen, weiß nicht.
Ja, gut. Nee, aber Darmstadt und Ingolstadt sind halt taktisch und in der Spielausrichtung wesentlich besser eingestellt.
Ja.
Muss man ganz einfach so sagen.
Da passt halt aber auch gerade zu System.
Da passt es halt, genau.
Ja, aber dann ist es halt in der Tat nicht, ich sag mal, an den einzelnen individuellen Qualitäten von einigen Spielern im Kader selber abzulesen, sondern ja, dann haben sie wirklich das Problem, dass wir einerseits einen Kader haben und andererseits einen Trainer und dann passt es nicht zusammen. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich dieses Delta unter Schaaf noch größer geworden ist. Mhm.
Sehr schön formuliert. Und an alle, die jetzt sagen, hey, wir haben erst den 22. Spieltag, da geht ja rein theoretisch noch was. Es deutet wirklich nichts darauf hin. Jetzt 8 Niederlagen in Folge, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man noch weiter zurückgeht aus den letzten 11 Spielen, 10 Niederlagen. Es gab nur, der letzte Sieg ist aus dem November. Zwar zugegeben ein 4-0 gegen Ingolstadt, das war aber auch von Ingolstädter Seite ein ziemliches Freakspiel. Heidenei, das sieht wirklich überhaupt nicht gut aus für Hannover. Und Augsburg auf der anderen Seite hat es trotz des wichtigsten Spiels des Jahrtausends der Vereinsgeschichte, nämlich gegen Liverpool, unter der Woche geschafft, ganz, ganz, ganz wichtige 3 Punkte mit aus Hannover zu nehmen. Und zwar auch nicht unverdient, Kai.
Ja, wobei ich das Gefühl hatte, dass sie das Spiel dann in der zweiten Halbzeit auch relativ komfortabel per Standgas über die Runde haben bringen können. Also ich glaube, das Spiel ist Augsburg schon entgegengekommen. Also Augsburg wurde jetzt nicht wirklich massiv gefordert, wurde jetzt nicht wirklich in den roten Bereich reingebracht von den Roten, in Anführungszeichen. Von daher, Augsburg kann mit diesem Spiel wirklich in sämtlichen Belangen zufrieden sein. Man hat mit einigen Auswechslungen, mit einer durchgewechselten Startelf 3 Punkte geholt, ohne sich jetzt wirklich verausgabt zu haben. Also alles okay. Mehr kann Augsburg eigentlich nicht gewollt haben.
Mhm. Und wenn du hinten Marvin Hitz hast, der auch irgendwie die einzige große Chance von Hannover in der 86. einfach aus dem Eck fischt, dann kann dir da auch nicht so viel passieren. Ja. Gut. Wem der Sieg von Augsburg gar nicht geschmeckt hat, das ist die Eintracht. Das wäre das nächste Spiel, zu dem ich gerne kommen würde. Es war das Freitagabendspiel. Es hatte 90 exklusive Minuten pro Auslandsvermarktung zum Erschließen neuer Fanszenen. Eintracht Frankfurt gegen den HSV 0:0. Es gab dennoch viele Chancen, allerdings habe ich weiß nicht, wie du es siehst, Sascha, die Mehrzahl derer auf Seiten des HSV gesehen und würde deswegen sagen, die Eintracht ist mit dem 0:0 sogar noch ganz gut bedient.
Ja, kann man so sagen. Also ich meine, der HSV spielt jetzt auch schon seit Wochen gar nicht so schlecht. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ich muss das mal jetzt in Erinnerung wieder rufen, dieses 0:0.
Tu es nicht. Sorry an alle Fans der beiden Vereine, aber als Neutraler war es...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, kaum mehr eine wirklich, also ich habe es tatsächlich 90 Minuten geguckt, aber ich habe keine Szene mehr vor Augen, wo ich sagen würde, wow, das war jetzt aber hier richtig guter Fußball, das war okay, aber ja.
Kai ist ja etwas HSV-näher, allein qua Wohnort. Was hast du denn noch von dem Spiel in Erinnerung?
Ich hab noch so ein bisschen, ich zehre noch von dem Spiel der Woche davor, das war ja ganz schrecklich.
Ja, nochmal aus Hamburg, vielen Dank für die Geschenke.
Ja.
Der HSV zeigt, dass er inzwischen, ich sag mal, so ein Minimum an Qualität aufbringen kann, die dazu führen, dass man ab und zu paar Punkte und paar Siege rausholt. Und das ist im Vergleich zu dem der letzten Jahre schon nicht schlecht. Das Pressing funktioniert jetzt für HSV-Verhältnisse, also dafür, dass das Pressing jetzt über lange, lange Jahre nicht da gewesen ist und eigentlich erst von Joe Zinnbauer eingeführt worden ist, hat das Labbadia inzwischen auf ein relativ gutes Niveau bekommen. Es ist doch etwas wackelig, es kann noch relativ leicht überlaufen werden. Man kann den HSV noch relativ leicht in Unordnung bringen, aber ich sag mal, es gibt so ein Grundlevel von Pressing, von Laufarbeit, das man so seit vielen Jahren eigentlich nicht gesehen hat vom HSV. Und das stimmt schon optimistisch. Und jetzt muss man gucken, was sind so weitere Stellschrauben, an denen weiter gedreht werden kann. Also jetzt speziell beim Spiel gegen Frankfurt fand ich sehr auffällig, dass Spahic sich relativ häufig ins Spiel eingeschaltet hat, ins Spielaufbau eingeschaltet hat, nach vorne gegangen ist. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich ihn schon so offensiv gesehen habe. Hutnef ist ebenfalls sehr präsent, sowohl in Offensivaktionen als auch bei der Defensivarbeit. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Was dem HSV noch fehlt, ist so die Konstanz über 90 Minuten. Das hat man gegen Gladbach gesehen, wo die letzten 10 Minuten eine ganz heiße Kiste waren. Und so war es dann letztendlich auch im Spiel in Frankfurt. Das Spiel ist dann so ungefähr nach 60, 65 Minuten gekippt, als der HSV den Faden verlor und aus mir nicht begreiflichen Gründen angefangen hat, eine irrsinnig hohe Zahl an Unforced Errors zu produzieren und damit den Frankfurtern in die Hände zu spielen. So, dass das Ding hätte auch noch böse ausgehen können. Unterm Strich aber schon schade für den HSV, dass er halt in der ersten Halbzeit nicht wirklich irgendwie 2 oder 3 Dinger gemacht hat. Das wäre wirklich sehr gut fürs Selbstbewusstsein gewesen.
Definitiv. Und auch für uns als neutrale Zuschauer wäre da ein bisschen was los gewesen. Der HSV tatsächlich in der ersten Halbzeit, da hätte man im Prinzip den Deckel auf dieses Spiel schon machen können. Eintracht sehr, sehr behäbig aus der Kabine zum Anpfiff gelaufen. Und meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sascha, Hasebe und Regesel auf den Außen, zumindest in diesem Spiel, nicht das Gelbe vom Ei.
Kann ich tatsächlich echt nichts mehr zu sagen. Das Spiel ist vollkommen weg. wirklich typisches 0-0-Spiel.
Das muss ein Schutzreflex sein, deines Großhirns.
Das kann sein. Ich möchte aber jetzt nochmal, dann vielleicht doch nochmal auf das, was Kai gesagt hat, eingehen. Also ich finde inzwischen, das war jetzt die letzten zwei Jahre nicht so, aber inzwischen sieht man halt schon, dass sich der Kader vom HSV auch, sagen wir mal, so langsam, aber sicher weiterentwickelt hat. Du hast Zweitsch angesprochen, aus Scholleck spielt eine gute Saison. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Holtby immer noch in dieser Mannschaft zu suchen hat, aber vielleicht hat er keinen anderen. Ja, und Hand und Routen, das funktioniert halt auch inzwischen schon richtig gut. Also ja, und ich meine, du hast es angesprochen, das war auch der Schlüssel im Spiel gegen Gladbach die Woche davor. Die spielen ein sehr ordentliches Pressing und daraus spielen sich die Chancen, sind aber, ja, du hast recht, sind hinten immer noch ein bisschen wackelig, ein bisschen unsicher, sind durch so zwei, drei Passkombinationen sind sie relativ gut dann ausspielbar. Aber ansonsten, also ich glaube nicht, dass in den Social Media wird ja immer noch hier vom Relegationstrippel geträumt. Das träumen ja anscheinend viele noch, weil sie, keine Ahnung warum, dem HSV das Dreckige unter den Fingernägeln nicht gönnen. Keine Ahnung, ich habe nichts gegen den HSV. Inzwischen sieht das ganz gut aus. Ganz ordentlich.
Mhm. Also ich glaube, gerade so was den Kader angeht, sehe ich noch einige Sollbruchstellen, wo es für meinen Geschmack noch nicht so richtig passt. Holtby würde ich eher auf der positiven Seite sehen. Echt? weil ich schon das Gefühl habe, dass er sich wirklich bemüht, die Chefposition zu spielen. Und er ist halt auch relativ wichtig als Verbindungsglied von hinten nach vorne, als Anspielstation von den Abwehrreihen und dann zum Weiterfüttern entweder auf die Außen oder zu Hand. Also ich finde schon, dass er sehr präsent ist. Er hat gegen Frankfurt vielleicht für meinen Geschmack ein paar Fehlpässe, einfache Pässe irgendwie zu schlecht gespielt. Aber im Prinzip ist es so wirklich jemand, den ich eigentlich nicht missen möchte aus dieser HSV-Mannschaft. Die Probleme lassen sich für mich eher so am Sturm ablesen oder an einer Personal wie zum Beispiel Drimmitsch, wo man das Gefühl hat, warum haben sie den eigentlich verpflichtet? Was für eine Idee steckt dahinter? Dieses Management-Trio vom HSV mit Knebel, mit Beiersdorfer, die machen Verpflichtungen, die sind für mich nur noch nicht nachvollziehbar. Man hat das Gefühl, die kaufen teilweise nach Namen ein. Also Olic zum Beispiel ist so eine Personalie. Was war der Gedanke, was für ein Spielsystem hat man sich vorgestellt, als man den mit Sicherheit nicht billigen Olic verpflichtet hat? Ähnliches geschieht jetzt mit Drimmitsch. Man hat das Gefühl, wir brauchen irgendwie einen Stürmer, aber sie setzen ihn dann letztendlich in der Startelf nicht auf der Position ein, wo der Stürmer dann auch wirklich seine großen Stärken ausspielt. Oder im Falle von Olic an eine Person, die einfach Schott ist. Umgekehrt blutet einem dann das Herz, wenn man zahlreiche junge Spieler sieht, die nicht ihre Chancen bekommen. Deswegen traue ich zum Beispiel noch einen Trainer wie Joe Zinnbauer hinterher, der wirklich die Eier gehabt hatte, gleich haufenweise die jungen Spieler reinzuschmeißen. Und ich habe teilweise nicht verstehen können, wieso die jetzt teilweise alle ausgeliehen sind oder verkauft worden sind. Von den jungen Spielern ist derzeit eigentlich nur noch Jung übrig, der sich anscheinend auch derzeit auf dem besten Weg ist, sich als Sechser zu etablieren und auch gerade gegen Frankfurt wirklich auch eine sehr gute Partie gemacht hatte. Sehr, sehr souverän wirkte, sehr viel Antizipation hatte. Der zeigt wirklich eine sehr gute Flugkurve derzeit. Also da bin ich echt gespannt, ob das endlich jemand ist aus dem HSV-Nachwuchs, der eine längere Halbwertszeit hat als anderthalb Jahre. Mhm.
Jetzt ist das Spiel für den HSV ja insgesamt, ist ja nichts passiert. Hinspiel war auch schon 0-0, man musste sich jetzt nicht für nichts revanchieren. Und der HSV steht mit 27 Punkten zwar nicht komplett sorglos da, aber in einer ganz guten Tabellenregion. Und auf der anderen Seite kippt bei Eintracht die Stimmung. Man kann dabei live zugucken. Und es gab auch nach dem Spiel noch einiges zu besprechen. Armin Fee hat sich über die Fans beschwert, was man sich in Frankfurt wirklich zweimal überlegen sollte. Er hat gesagt, Zitat, unzufrieden kann man mit der ersten Halbzeit sein, aber nach dem Spiel, also bitte, dann sollen sie doch daheim bleiben, das ist doch nicht normal. Die Jungs haben in der zweiten Halbzeit alles reingeworfen, alles gegeben. Zitat Ende. Und ich halte von ganz vielen Tweets, die ich dazu gelesen habe und von ganz vielen Reaktionen einfach nur mal einen dagegen vom @Frankfurt-Dude, der schreibt, den Sturm, den du gesät hast, wirst du gegen Schalke ernten, wenn du dann noch im Amt bist. Das ist übrigens der nächste Gegner von Eintracht Frankfurt. Da brennt so richtig die Hütte und das ist genau das, was du nicht haben möchtest, wenn du nur 2 Punkte vor dem Relegationsplatz stehst, Kai.
Yep, genau. Ich fand, die Frankfurter haben größtenteils nicht gut gespielt, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Du hast die Außen erwähnt, für mich war es das Problem eher das defensive Mittelfeld mit Russ und Stendera, die sehr behäbig wirkten und eigentlich keinerlei Antizipation für die gegnerischen Laufwege oder die Pässe hatten. Man hat dann auch gemerkt, dass viel versucht hatte, nach der Halbzeit umzustellen, indem er Meier zurückzog auf die 10, wo ich dann insgesamt den Eindruck hatte, dass mit Meier auf der 10 und Seferovic in der Sturmspitze wesentlich besser defensiv gearbeitet worden ist. Aber der eigentliche Offenbarungseid in diesem Spiel von Fee, der kam für mich mit der Auswechslung in der 90. Minute, als er, ja, ich sag mal, relativ grundlos Gacinovic eingewechselt hatte. Das war so ein Wechsel, den machst du, wenn du auf Zeit spielst. Es steht 0-0 zu Hause. Du brauchst jeden Punkt, am besten noch einen Sieg. Und du bist so in der Tendenz des ganzen Spielverlaufs, in der Schlussphase des Spiels, eher am Drücker gewesen. Und dann kommt so ein Wechsel. Das fand ich von der ganzen Aussage eine Katastrophe. Da sozusagen wirklich auf safe zu spielen und zu sagen, hey, lass uns mal ein paar Sekunden von der Zeit nehmen durch einen Spielerwechsel. Fand ich eine Katastrophe. Mhm.
Vielleicht hat es aber auch genauso gesehen und hat sich gesagt, wir brauchen jeden Punkt. Jetzt heißt es den Ball halten, wie bei den Simpsons.
Ja, wie gesagt, der Spielverlauf hat es eigentlich nicht hergegeben. Also sagen wir mal so, ab der 65. Minute war Frankfurt schon relativ gut drin. Mhm.
Was aber ja auch ein bekanntes Muster ist, ich weiß nicht, Sascha, ob dir das auch schon aufgefallen ist, aber die Eintracht neigt dazu, die erste Halbzeit zu verschlafen und dann erst mit einigen Umstellungen zu kommen. Das kriegt Armin Fee auch in Heimspielen irgendwie nicht hin, dass die ordentlich aus der Halbzeit kommen. Einziges Gegenbeispiel ist das 0-0 gegen die Bayern, wo Aigner schon nach gefühlten 3 Sekunden Alaba einfach mal weg waren. Da sind sie gut gestartet ins Spiel von der Einstellung her.
Ja, aber ja, was soll ich dazu sagen? Es ist so.
Da fällt dir nichts zu ein. Okay, gut, du gibst mir recht, das finde ich sehr brav, das befürworte ich ausdrücklich. Und bei der
Eintracht... Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf die... Ich weiß auch nicht, was Fee da reitet, ob er wieder... was heißt wieder? Naja, ist er vielleicht so ein bisschen bekannt für... Er macht auf mich immer so den Eindruck, dass er auf Kritik gerne mal so ein bisschen trotzig reagiert und also er tut sich da gerade in Frankfurt überhaupt keinen Gefallen, wenn er da so offensiv auf die Fans zugeht und die Fans da kritisiert, beziehungsweise sagt, dann bleibt doch zu Hause. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie zu Hause bleiben, aber vor seinem. Also das war jetzt vielleicht mal so ein bisschen polemisch. Mhm. Also da tut er sich überhaupt keinen Gefallen mit an der Stelle.
Gut, man kann es natürlich so auch bisschen, positiv lesen und sagen, er wirft sich vor die Mannschaft. Das ist ja auch, wenn er die Aussage trifft, die Jungs haben in der zweiten Halbzeit alles reingeworfen, alles gegeben, dann kann man natürlich auch sagen, vielleicht war das kein Beleidigtsein, so wie es ein bisschen auf den ersten Blick aussah, dass er jetzt ein bisschen angegriffen ist, dass er nicht mehr so gefeiert wird, sondern vielleicht war es auch tatsächlich, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen, denn das hat er definitiv geschafft. Es wird jetzt eher über ihn geredet.
Ja, okay, aber dann sage ich vielleicht, die Mannschaft hat alles gegeben, man kann ihr keinen Vorwurf machen, Punkt. und nicht schiebt noch dieses, er bleibt doch einfach zu Hause hinterher. Das kann man ja machen. Natürlich muss er sich vor die Mannschaft stellen. Klar. Wenn er den Druck oder wenn er den Druck da runternehmen will, und das sollte er auch, aber dann halt da diesen Querschuss nochmal in Richtung Fans abzugeben. Also da wird er sich keinen Gefallen mit tun, gerade in Frankfurt nicht.
Die Konstellation in Frankfurt ist ja auch insofern interessant, dass bislang eigentlich in all den Jahren damit argumentiert worden ist, dass Frankfurt ruhig geführt wird, mit ruhiger Hand. Also so jemand wie Fee, so jemand wie Bruchhagen und so jemand wie Hübner. Irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, wo diese Ruhe möglicherweise als Phlegma erkannt wird. Wir haben jetzt einen Bruchhagen, der ja seine letzte Rückrunde bestreitet, weil er danach sich in den Ruhestand verabschiedet. Wir haben einen Hübner, bei dem ich das Gefühl habe, dass er nicht wirklich präsent ist. Also er ist keiner, der sich vor Trainer oder vor Mannschaft stellt, sondern er ist nicht da. Und letztendlich fallen große Teile der Präsenz im Grunde genommen dann auf die Schulter von Fee. Und Fee ist ja ein etwas eigener Typ, was sowas angeht. Das fühlt sich derzeit so von der ganzen Mischung her, in der Außenwirkung etwas merkwürdig an. Stell dir vor, Frankfurt steigt ab und das Management bekommt es ja zwei Wochen vor Saisonende mit.
Und auch so ein bisschen hat Frankfurt das Problem, dass die Gegenbeispiele diesmal in der Liga vorhanden sind. Also bisher, gerade Bruchhagen ist ja ein großer Verfechter des zeigen Sie mir die Kaderwerttabelle und ich sage Ihnen die europäischen Plätze und die Absteiger voraus. Und jetzt gibt es halt in dieser Spielzeit, Stand heute, gleich zwei Aufsteiger, die vor der Eintracht stehen und auch andere mit kleinerem Budget oder kleinem Budget, die einfach mit einem eigenen Weg, den sie gehen, zum Beispiel Stichwort auch Mainz oder auch Stichwort Hertha, zeigen, dass es auch gehen kann. Und das hat die Eintracht in all den letzten Jahren nicht hinbekommen, ausgenommen diese eine Saison unter Fee, die dann ja auch in den Europapokal geführt hat.
Ja, der HSV liefert dann ja auch das glorreiche Beispiel, wie man mit 70 Millionen Personalbudget auf Platz 12 landen kann.
Gut, wobei das wieder vielleicht ja sogar ein Pro-Argument ist. Na gut, schauen wir, was bei der Eintracht passiert. Es wird definitiv nicht leichter, dadurch, dass jetzt Schalke kommen und dann geht es zu Hertha nach Berlin. Das sind jetzt nicht zwei Spiele, wo ich per se sagen würde, da fallen Punkte ab. Und je nachdem, was die Teams dahinter machen, könnten die da wirklich noch richtig reinrutschen und dann wird es unangenehm bei der Eintracht. Ganz angenehm wird es jetzt für den Sascha, denn er darf mit uns über Borussia Mönchengladbach reden. Und ich vermute einfach mal, du hättest, als du zugesagt hast zu dieser Schlusskonferenz, nicht gedacht, dass du so entspannt von einem Derby erzählen könntest.
Ich weiß nicht, ob ich entspannt bin. Das ist ja jetzt erstmal eine kleine Behauptung, die du jetzt so in den Raum stellst. Ja, also ich meine, klar, wir haben jetzt gegen Köln gewonnen. Ich habe auch vieles gesehen, was besser lief als in den letzten Spielen. Nichtsdestotrotz bin ich insgesamt, so wie es sich in den letzten Wochen darstellt, trotzdem nicht unbedingt vollständig zufrieden, nur weil wir jetzt ein Derby gegen Köln gewonnen haben, was vielleicht auch gar kein Derby in dem Sinne richtig war, aufgrund dieser diversen Begleitumstände noch nebendran. Vielleicht sprechen wir später auch nochmal drüber. Nee, so entspannt bin ich gar nicht.
Na gut. Dann mach uns den Völler. Nee, aber lass mal von vorne anfangen. Du hast gesagt, du hast ein paar Dinge gesehen, die dir gefallen haben. Lass mal damit anfangen. Was war in dem Spiel gut?
Also gut war, oder ich fange andersrum an, in den letzten Wochen, also im Prinzip spätestens seit dem Manchester Champions League Spiel beziehungsweise dieser 5:0-Klatsche, die wir uns da in Leverkusen abgeholt haben, konnte man halt schon sehen, dass dieser offensive Hurra-Fußball, den Schubert da spielen lässt, dass der ja offensiv super gut funktioniert, allerdings so gut wie keine Absicherung defensiv beinhaltet, und das hat uns dann das ein oder andere Mal das Genick gebrochen. Also wir haben gegen so Mannschaften wie Darmstadt nur relativ knapp mit 3:2 gewonnen. Wir haben gegen den HSV ein extrem schlechtes Spiel gemacht, wahrscheinlich das schlechteste Saisonspiel überhaupt. Bislang in dieser Saison gegen Dortmund, okay, da sagen alle, ja, da kannst du halt auch mal mit 3 verlieren, 3-1, glaube ich. Nichtsdestotrotz, das war in den letzten Wochen, war es offensiv immer gut, hat sehr stark davon abgelenkt, wie schlecht es doch defensiv war. Jetzt kommen vielleicht im Nachgang wieder einige um die Ecke und sagen, ja, was will er denn? Wir haben natürlich trotzdem die Spiele gewonnen und so weiter, haben jetzt auch wieder über 30 Punkte und so weiter und so fort. Aber das war schon relativ schlecht, so wie wir das defensiv gemacht haben. Also mit 2 nach außen oder sagen wir mal ja, einigermaßen nach außen gestellten Innenverteidigern gespielt und unsere Außenverteidiger dann holla die Waldfee nach vorne und komplett ohne Absicherung. Dafür wurde Schubert von vielen kritisiert, selbst so die großen Gladbach-Medien wie jetzt beispielsweise Torfabrik sind in den letzten Wochen sehr stark in die kritische Position geraten, aber auch auf den eher kritischen Seiten, wie jetzt vielleicht Seitenwahl oder beim Halbangstblock, ist die Stimmung auch schon umgeschlagen. Und auch bei uns ist es, ich habe das genannt, von der Schubi-Phorie in die Schubi-Kalypse, hat es sich gedreht. Und wir haben es auch sehr stark kritisiert, ohne allerdings, müssen wir fairerweise dazu sagen, auch irgendwie ein Allheilmittel präsentieren zu können.
Gut, dafür seid ihr auch nicht Trainer. Was sind denn die Gründe dafür? Ich verstehe total die Kritik auch unter den Fans und ich sehe es auch. Also die Entwicklung, die es so ab Mitte Dezember genommen hat, würde mir keine Sorgen falten. Würde mir Sorgenfalten auf die Stirn treiben, so rum wollte ich sagen. Auf der anderen Seite gibt es ja gerade für die defensiven Probleme mit den Verletzten auch durchaus einen Grund. Also tatsächlich kann man ja, ich glaube in dieser Saison konnte man noch nie auf die angestammten Innenverteidiger zurückgreifen und musste immer irgendwelche Zwischenlösungen finden.
Ja, klar, natürlich gibt es da einen Grund für. Nur wenn ich den Grund kenne, dann muss ich halt schauen, was muss ich tun, um dagegen zu arbeiten. Und ich habe es vor einer knappen halben oder dreiviertel Stunde schon mal angedeutet. Ich finde, man kann immer nur so spielen lassen, wie es der Kader auch hergibt. Und Spieler wie Christensen oder auch ein Elvedi, alles junge Spieler, da sagt jeder, ja, die sind ja noch so jung und die haben die Erfahrung nicht und so weiter und so fort. Dann kann ich die auch ehrlich gesagt da nicht so alleine lassen. Und dann kann ich einen Oscar Wendt oder je nachdem, wer dann da auf rechts spielt, mal hat er Widi rechts gespielt, auch oder hat dann Korb auf rechts gespielt, da kann ich die nicht so weit nach vorne schicken und hinten keine Absicherung mehr haben. Also klar, man kann das viel mit den Verletzungen begründen. Stranzl ist gefühlt die komplette Saison weg. Dominguez hat erst im Augsburg-Spiel im Augsburg-Spiel hat er zuerst wieder gespielt, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, war dann einige Spiele dabei und ist jetzt auch wieder langzeitverletzt mit Rücken und so weiter, weiß man auch nicht wann und ob er überhaupt nochmal wiederkommt etc. pp. Das sind alles Gründe, die zu dieser Situation geführt haben, aber da sagen wir dann, oder ich auch im Speziellen, da muss sich halt etwas ändern. Dann kann ich nicht mit diesen extremen offenen Hurra-Fußball, an anderer Stelle wurde es dann auch Kirmes-Fußball genannt, dann kann ich halt einfach nicht so spielen. Und der Kritikpunkt ist einfach, das muss ein Trainer wie André Schubert auch erkennen. Und wenn er ein guter Trainer sein möchte oder wenn er ein guter Trainer ist, dann wird er einen Weg finden. Mhm. So. Und jetzt gegen Köln war auch nicht alles super toll defensiv. Habe ich vielleicht auch nochmal 2-3 Kritikpunkte gleich. Aber er hat dann schon natürlich auch Wendt und Elvedi auch wieder sehr weit nach vorne geschickt, alles überhaupt kein Problem, hat dann aber dafür gesorgt, dass dann beispielsweise Granit Xhaka mit sich nach hinten fallen lässt. So. Und hat auch einen Mo Dahoud immer wieder sehr nach hinten beordert, dass die dann halt, wenn die Leute nach vorne laufen, wenn dann Raphael und Schindel nach vorne laufen, unterstützt von den zwei Außen, dass immer wieder Leute hinten geblieben sind zum Absichern. Und das hat deutlich besser funktioniert. Und das war dann halt auch der Grund, warum man dann nicht so oft den Kölnern in die Konter gelaufen sind, die dann in der ersten Halbzeit vor allen Dingen das relativ eindimensional versucht haben mit langen Bällen auf Modeste. Mhm. Einmal ist er, glaube ich, durchgekommen. Ansonsten wurde es halt immer abgefangen. Das hat deutlich besser funktioniert. Aber es ist immer noch ein weiter Weg.
Ja. Du musst jetzt auch nicht gleich in Euphorie verfallen, nur wegen eines 1-0-Sieges. Aber war er denn auch verdient, der Sieg?
Was soll ich jetzt anderes sagen, außer ja? Ja.
Ja, weiß ich nicht.
Selbst,
ja, nein, selbst, noch selbst,
wenn ich das, ja, selbst wenn ich, also erste Halbzeit, glaube ich, ist vollständig unstrittig. Da haben wir wie so oft das Spiel vor allen Dingen offensiv, also wir kommen nun mal aus einer guten Offensive, haben wir das Spiel dominiert, müssen eigentlich 2-0, 3-0 in die Pause gehen. Dann fällt Köln auf einmal auf, dass das Gegner es gegen uns gut machen oder gut haben, wenn sie früh und aggressiv pressen. Das haben sie dann plötzlich gemacht und sind dann besser ins Spiel gekommen. Nichtsdestotrotz hat Köln, ich glaube, ja, eine richtig gute Chance gehabt und ich sag mal eine Halbchance gehabt. Wir haben es dann relativ gut zu Ende gespielt. Insofern war das schon verdient, aber halt noch weit weg von perfekt, was jetzt das Defensive angeht. Offensiv fand ich das wie immer sehr gut. Ja, aber defensiv muss noch ein bisschen was kommen. Und ich hab so eine These, die ich vor einigen Wochen mal formuliert habe. Das ist halt, es gibt in dieser Spielausrichtung mit sehr hohen Außenoffensiven und wenig Absicherung nach hinten. Da gibt es gegen 2 bis 3 Mannschaften richtig einen auf die Mütze. Gegen 5 bis 6 Mannschaften ist es dann eng und den Rest hauen wir weg. Mhm. So, und das scheint sich so zu bestätigen und das entspricht dann so einem Platz 4 bis 7 irgendwo. Und ich hoffe nicht, also ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben, weil wenn wir nicht gewonnen hätten, dann hätte das bedeutet, dass wir uns irgendwo auf so einem Platz 8 bis 9 möglicherweise wiederfinden. Und ich sag ganz ehrlich, ich spiele lieber eine halbe Saison gegen den Abstieg, als dass ich eine halbe Saison auf Platz 8 oder 9 spiele. Dafür bin ich einfach schon zu lange Fan und kenne das, dass es eigentlich überlebbar ist, gegen den Abstieg zu spielen.
Als Fan. Du brauchst die Extreme, du bist wie Rudi Völler.
Ja, ich meine, ich bin jetzt also Fan, solange ich mich für Fußball interessiere, regelmäßiger Stadiongänger seit Anfang der 90er mit Dauerkarte. Bis auf die Kraus-Jahre, ich kenne das nicht anders, als gegen den Abstieg zu spielen. Also das tut mir nicht mehr großartig weh. Umso mehr freue ich mich natürlich auch über die letzten Jahre. Und umso mehr ärgert es mich, dass das, was man jetzt die letzten 3, 4 Jahre unter Favre aufgebaut hat, nämlich diese extreme defensive Sicherheit, dass das jetzt im Moment nicht da ist. Das ärgert mich sehr. Ob das jetzt alles Schuberts Schuld ist oder nicht. Also für die Verletzungen kann er vermutlich nichts, wenn man mal unterstellt, dass die Trainingsbelastung in Ordnung ist. Dann ist das vielleicht auch einfach mal Pech. Die letzten Jahre hatten wir sehr wenig Verletzungen, also vielleicht auch mal Glück. Da kann er nichts für, aber wo er vielleicht auch dran wachsen muss, ist an seiner Flexibilität dann. Und das ist das, was ich im Moment noch kritisiere. Aber vielleicht wird es ja besser.
Kai, als jemand mit etwas 2 Schritten zurück und dann den Blick auf Gladbach, was ist dir denn so aufgefallen in dieser Saison?
Im Grunde genommen die gleichen großen Themen, das heißt in der Defensive wackelig, erklärbar wackelig, aber halt letztendlich auch als Dauerzustand wackelig und vorne spielstark, auch spielintelligent, auch mit einigen Varianten für den Fall, dass so wie jemand wie Traoré gerade formschwach ist, dann kannst du eben Hazard auf die Position setzen, ohne dass sich das, dass man großartig was am Spielsystem schrauben muss. Man hat das gegen Köln sehr gut sehen können, dass man es gut geschafft hat, über die Außen zu kommen, über die Außen. die eigenen Stürmer oder Offensivkräfte so ins Spiel zu bringen, dass sie sich zwischen die beiden Viererketten von Köln in der ersten Halbzeit haben schieben können. Das war für mich so der Knackpunkt in diesem Spiel. Wirklich starken Außenpositionen, denen Köln eigentlich nichts entgegenzusetzen hatte. Also Elvediasa auf der einen Seite, Wendt Johnson auf der anderen Seite. Und ob dann letztendlich zentral für den Angriff Raphael oder Stindl oder letztendlich auch Azar reinzieht oder Traoré reinzieht, das, da haben sich die Gladbacher schon eine enorme Flexibilität angelacht. Und das macht an dem Punkt dann auch richtig Spaß, sich anzusehen. Und jetzt haben sie auch noch mit Dahoud einen Mann, der ja im Kommen ist, der gegen Köln auch einen richtig guten Eindruck gemacht hatte, auch was die Spielintelligenz angeht, auch die, von der Art und Weise, wie er sozusagen nachgezogen ist, in die Rückräume reingezogen ist, macht schon Spaß, die Jungs anzusehen. Mhm.
Sascha, jetzt haben wir ja die erste Saisonvorbereitung von André Schubert gesehen. Er hatte jetzt tatsächlich in der Winterpause mal Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Die war ihm vorher nicht gegönnt, denn ihr hattet ja auch noch englische Wochen, als ihr übernommen hat. Was ja. hat er denn tatsächlich verändert jetzt zur Rückrunde hin?
Ja, ehrlich gesagt, gar nicht viel. Und das ist ja auch das, was, was man ihm deutlich auch anlasten könnte, sage ich jetzt mal. Also er hat ja bis zu diesem Manchester-Spiel und bis zu dem Leverkusen-Spiel hat er ja immer gesagt, er hat das jetzt hier übernommen und er, das hat ja auch offensiv alles sehr gut funktioniert und wir haben ja auch Punkte geholt ohne Ende. Ich meine, wir stehen ja nun mal jetzt da oben. Aber er hat halt immer wieder gesagt, er kann der Mannschaft das Spielsystem, was er so im Kopf hat und seine Idee vom Fußball, kann er der Mannschaft noch nicht so richtig zeigen, weil ihm einfach die Zeit fehlt, bedingt durch die englischen Wochen bis zum Ausscheiden auch aus dem DFB-Pokal. Waren wir ja dreifach dann auch vertreten. Dafür hätte er dann die Winterpause und das Trainingslager gut nutzen können. Und dann kommen wir halt aus dieser Winterpause raus und sind halt defensiv nicht so wirklich verändert, stellen aber trotzdem fest, dass dann Mannschaften anfangen, sich auf unser Spielsystem einzustellen und dieses drei Tore im Schnitt schießen, und damit dann die zwei Gegentore, die du halt turnusmäßig bekommst, halt dadurch auszugleichen und trotzdem Spiele zu gewinnen. Das kann dann halt irgendwann kippen und das ist auch unter Favre in den letzten, also ich möchte es nicht überstrapazieren mit Favre, aber das ist auch unter Favre das ein oder andere Mal dann so gewesen, dass auch da sich die Gegner dann drauf eingestellt haben. Und da musst du dann als Trainer dann in der Lage sein, halt drauf zu reagieren. Und das ist, also so wie es sich darstellt, zumindest in der Winterpause eben nicht passiert. Das passiert halt jetzt. Mhm. Und da ist da oben vom Platz 3 bis, sagen wir mal, 8 immer noch relativ eng ist, hat uns das jetzt auch nicht großartig geschadet. Ist halt so ähnlich wie Hertha. Hertha gewinnt im Moment nicht, bleibt trotzdem Dritter. Und so ähnlich ist es bei uns. Also wir gewinnen jetzt gerade mal wieder eins und sind trotzdem Fünfter. Mhm. Also, ja. Aber da muss jetzt was kommen.
Dann lass auch mal auf die Tabelle gucken. Du hast jetzt schon grob umrissen. Hertha auf Platz 3, 36 Punkte. Leverkusen Platz 4, 35 Punkte. Dann Gladbach Platz 5, 35 Punkte. Schalke 34, Mainz 33, Wolfsburg 31. Und da würde ich dann den Cut setzen. Das heißt, ja, zwischen Platz 3 und Platz 8 haben wir 5 Punkte, die Mannschaften trennen. Was ist denn die Perspektive und was ist denn eigentlich auch das ausgegebene Saisonziel von Gladbach?
Ach ja, das ausgegebene Saisonziel. Also in Gladbach neigt man ja so ein bisschen zum Understatement, zu Recht, weil es war jahrelang davor, war es anders. Da hat man sich dann mehr vorgenommen, als letztlich dabei rausgekommen ist. Vor der Eberl-Zeit gab es Zeiten, wo sich dann auch der Präsident Rolf Königs immer noch sehr in das operative Fußballgeschäft eingemischt hat. Da wurde halt immer vom schlafenden Riesen Gladbach gesprochen, der doch jetzt endlich mal bitte erwachen möge. Kaufhaus des Westens, das sind alles so schon lang zurückliegende, zumindest im Kopf lang zurückliegende Aussagen da gewesen. Also offizielle Saisonziel ist, glaube ich, immer noch die Einstelligkeit. Das drückt aber natürlich ein gewisses Understatement aus. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann sollte und will man auch mit diesem Kader einfach international spielen. Und das heißt Europa League. Und um da halt auf der sicheren Seite zu sein und um nicht noch diverse Quali-Spiele spielen zu müssen, wäre das halt Platz 6. Und ich glaube, das ist auch das, was dem Verein, sagen wir mal, langfristig oder mittel- bis langfristig gut zu Gesicht steht. Mhm. Aber ich glaube, das sollte schon das Saisonziel sein, wenn man ehrlich ist, ja.
Unser Hörer Firebeast hat unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben, er sieht perspektivisch die Substanz, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren, aus dem Grund, dass die anderen schwächen und dann müsse man da sein. Wie groß siehst du da die Chancen, dass das wirklich klappt? Also Platz 4 aufwärts wäre das ja.
Ja, also ich meine, es ist ja erstaunlich, dass die Chance immer noch da ist. Obwohl du in der Hinrunde gegen Leverkusen dir noch kurz vor der Winterpause noch einen abholst, jetzt gegen Dortmund halt auch wieder verlierst, gegen den HSV verlierst, im Prinzip nur einen einzigen Sieg jetzt in Mainz verlierst, ja, im Prinzip nur einen einzigen Sieg holst und bist halt trotzdem immer noch Fünfter mit einem Punkt Abstand auf Dritter. Also ich meine, das musst du einfach schaffen. Also du musst jetzt einfach, das ist jetzt eine Binse oder ich schmeiße jetzt auch gleich hier irgendwo 2 Euro rein.
Spende sie bitte.
Gut. Es ist wahrscheinlich diese Saison so einfach wie lange nicht mehr, Dritter zu werden. So. Vielleicht ähnlich einfach wie letzte Saison, wo halt auch dann Vereine wegbrechen wie Leverkusen, die normalerweise oben mit dabei sind. So, und dieses Jahr, ich habe mir immer die Frage gestellt, wie lange hält das Hertha durch? Aber anscheinend beißen sie sich da oben jetzt doch fest. Schalke schwächelt immer mal wieder. Wolfsburg, die würde ich schon fast als weg bezeichnen. So, das ist durchaus realistisch. Mhm. Ich möchte da nicht zu sehr dran glauben, weil dann sonst bin ich nachher irgendwie traurig oder sowas. Nein, aber ich glaube, realistisch ist das, dass wir uns da irgendwo auf Platz 5 tatsächlich einpendeln. Wenn wir es hinterher doch auf Platz 3 oder 4 schaffen, sage ich natürlich nicht nein. Aber ich glaube, Platz 5, das sollte zu schaffen sein. Mhm.
Ja. Es ist tatsächlich, Kai, ein bizarres Stolpern um die Champions-League-Plätze. Man hat den Eindruck, keiner will rein. Also unser Hörer Sternburg, den du ja auch gut kennst, hat geschrieben, die Champions-League der Saison 2016-17, wer daran teilnimmt, muss neben dem Erreichen des Tabellenplatzes 3 oder 4 auch noch den erstgeborenen Sohn bis in die 5. Generation dem Feldhockey überantworten. Anders kann er sich das nicht erklären.
Ich sehe gerade die Formtabelle vor mir und wir können ja mal kurz die Zahl der Siege durchgehen. Aus den letzten 6 Spielen. Hertha hat aus den letzten 6 Spielen eine einzige Partie gewonnen, steht aber auf Platz 3. Bayer Leverkusen hat aus den letzten 6 Partien 3 Spiele gewonnen, steht auf Platz 4. Gladbach ebenfalls 3 Spiele. Schalke 3 Spiele. Mainz ebenfalls 3 Spiele. Also 50% Siegquote sozusagen bei den Top Champions League Anwärtern dieser Bundesliga. Das macht so ein bisschen deutlich, wie inkonstant die ganze Lage ist. Und deswegen bin ich irgendwie voll bei dir, Max, wenn du sagst, so alles zwischen Platz 3 und Platz 8 ist noch möglich für die entsprechenden Protagonisten. Also wie gesagt, Hertha, Mainz ist vorstellbar. Ich kann mir auch vorstellen, dass Gladbach noch auf Platz 3 springt. Ich sehe jetzt keine dieser Mannschaften wirklich unangefochten stark oder unangefochten schwach. Das lässt sich teilweise mit Verletzungen erklären, das lässt sich teilweise mit Konstanz durch Spielsystem erklären. Also ich würde da überhaupt keine Wetten abschließen wollen. Mhm.
Also ich habe mich zu einer Wette hinreißen lassen, dass wir am Ende der Saison vor Schalke stehen. Und der Wetteinsatz war eine Kiste Bier.
Ja, da läuft ja ganz
gut.
Stand jetzt,
im Moment geht's noch.
Ja. Klappt das, ja, kann man nicht sagen. Wäre jetzt eigentlich eine schöne Überleitung zum Schalke-Spiel, aber ich will vorher unbedingt noch über die Atmosphäre im Derby reden. Hol mal kurz unsere Hörer ins Boot, wie das jetzt alles abgelaufen ist am Wochenende und wie du es empfunden hast.
Also wenn man die Leute abholen will, dann muss man ja, da muss man sie ja eigentlich in der letzten Saison abholen, als die Spielansetzung beim Derby in Mönchengladbach schon durchaus fragwürdig war. Also da hat der DFB es tatsächlich wieder allen Anraten und vielleicht auch besseren Wissen es geschafft, dass das Derby-Wochenende ins Karnevalwochenende an den Niederrhein oder ins Rheinland halt zu legen. Das ist immer schon relativ kritisch. Die Leute kommen halt verkleidet ins Stadion und da fällt dann halt auch irgendwo nicht komisch auf, wenn dann irgendwie 50 Kölner Fans dort dann vermummt, maskiert, wie auch immer, in sogenannten Maleranzügen im Stadion auftauchen. Das Spiel an sich war eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, bis auf das Granit Xhaka in der 90. gefühlt 93. Minute halt das 1-0 köpft. So, und dann brechen da halt in der Kölner Fankurve alle Dämme und 20 von diesen Maleranzugmenschen machen dann halt einen Platzsturm. So, der wird dann relativ schnell von Polizei und Ordnungsdienst beruhigt. Aber es ist halt nicht das erste Vergehen der Kölner insgesamt gewesen und auch beim Derby erst recht nicht. Da wurde halt immer viel gezündelt, Fahnen geklaut, geklaute Fahnen hochgezeigt und so weiter und so fort. Es gab Schlägereien und so weiter rund ums Derby, also alles sehr, sehr unschöne Geschichten. Und irgendwann ist das war jetzt der Auslöser sozusagen, dass dann dem DFB oder der DFL dann der Kragen geplatzt ist und hat man dann halt massive Auflagen für die nächsten Spiele, massive Auflagen gegeben an dieses Spiel. Was zur Folge hatte, auch schon im Hinspiel gab es ein deutlich reduziertes Gästekontingent, die Karten wurden personalisiert und jetzt halt auch im Rückspiel halt auch. Also es gab von den knapp 5.400 Karten, die den Kölnern zugestanden hätten, gab es 2.700 Karten und die sollten auch alle personalisiert sein. Und da hat dann die Kölner Fanszene gesagt, nö, mit uns nicht, da haben wir keinen Bock drauf. Wir, also insbesondere die Ultraszene, da hat dann gesagt, wir verzichten und wir boykottieren. Wir machen dann lieber so eine Fan-Demo in Mönchengladbach-Reit. Da haben sich dann interessanterweise eigentlich die Gladbacher Ultras, also die Sotto Cultura, hat sich dann mit der Kölner Ultraszene zumindest in diesem Punkt solidarisiert und gesagt, das finden wir auch nicht gut, dass dort die Karten personalisiert werden, dass da Kollektivstrafen sozusagen dadurch ausgesprochen werden, dass aufgrund von Fehlverhalten einzelner Gruppierungen das halt so eingeschränkt wird und mit solchen Auflagen belegt wird und hat zu einem entsprechenden Stimmungsboykott aufgerufen. Also es gab auch deutlich weniger Zaunfahnen im Bereich der Nordkurve. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich stehe mitten in der Nordkurve, also nicht im Stimmungsblock 16, sondern in einem daneben. Direkt, wenn man drauf schaut, direkt rechts hinterm Tor, wenn man auf die Nordkurve guckt, auf halber Höhe und es waren keine Schwenkfahnen, Doppelhalter waren alle nicht da. Die Ultras waren wohl auch deutlich reduziert, habe ich mir sagen lassen, in ihrer Präsenz. Oder haben sich auch im Block dann verteilt, waren eben nicht unten. Von den Kapos war auch keiner mehr da, hat keiner auf dem Block gesessen und da entsprechend das vorgegeben. Choreo gab es sowieso nicht. Ja, wie gesagt, es wurde zu einem Stimmungsboykott aufgerufen, den die Ultras dann auch so durchgezogen haben. Von den anderen Besuchern der Nordkurve hat das aber dann keiner so mitgemacht.
Okay, und welche Auswirkungen hat es dann? Ich habe nur Lars Stindl unter anderem im Interview nach dem Spiel gesehen, der gesagt hat, man wurde durch die Fans nach vorne gepeitscht in diesem Spiel. Er hat das dann zwar noch ein bisschen eingeschränkt, ich fand die Formulierung aber etwas over the top so ein bisschen. Oder war es tatsächlich so, dass zwischendurch richtig gute Stimmung war? Dann hätte ich es nicht richtig mitbekommen am Fernseher.
Ja, gut, also am Fernseher, ich merk's ja selber, wenn ich dann mal spiele, nicht in Borussia Park fahre, wo ich mir dann auch immer denke, meine Güte, das entweder ist es schlecht eingestellt von den Mikrofonen her oder ist es tatsächlich keine Stimmung. Ich glaube, das ist meistens schlecht eingestellt, weil was passiert denn, jetzt komme ich zu dem Punkt, was passiert denn, wenn die Ultras im Stadion sind, dann gibt es einen, ich sag mal, 90 Minuten langen, schon ziemlich stark durchchoreografierten Dauersing-Sang. Mhm. Das kann man gut finden. Ich finde das nicht gut. Ich habe ja gerade erwähnt, wie lange ich jetzt schon ins Stadion gehe. Soll jetzt auch keine früher war alles besser Diskussion werden. Es war halt früher anders. Es hat sich seit ein paar Jahren gewandelt. Es ist zu einem eher so Dauersing-Sang geworden, der halt, und das ist der größte Kritikpunkt und vielleicht den ich auch oft habe und vielleicht hat Lars Stindl das dann auch so wahrgenommen, der häufig nicht spielbezogen ist. Das ist immer so das Problem. Also ich gebe mal ein Beispiel. Knapp 2 Jahre her, deswegen hat sich das auch so ins Hirn bei mir eingebrannt, da liegt dann Gladbach zu Hause gegen Stuttgart 1-0 zurück und der gerade angesagte Dauersing-Sang singt dann, oh, Borussia wird der Sieger sein. So ein ganz ruhiges, sonores, ja, Sing-Sang. Entschuldigung, wenn ich das nochmal so sagen muss. So, und das ist halt jetzt das ist halt so. Und da ist auch sehr schwer gegen anzusupporten, auch aus den umstehenden Blöcken ist es nicht einfach. So, kann man gut finden oder halt auch eben nicht, aber es ist nun mal so. Jetzt war es am Samstag halt eben nicht so. Die Ultras waren nicht da, dieses Phänomen ist nicht aufgetreten, hatte zur Folge, dass es, muss man auch sagen, durchaus sehr ruhige Spielpassagen gab, wo auch mal 5 bis 10 Minuten dann wirklich gar nichts supportet wurde. Aber dieser spielbezogene Support, wenn eben dann Gladbach gerade eine Chance hatte oder vielleicht dann auch in der zweiten Halbzeit sich da mal reindrängen ließ von den Kölnern, das ist dann deutlich besser und deutlich lauter geworden. Also ich will nicht sagen, dass es sonst nicht so ist, aber es war deutlich besser. Mhm. Und aus meiner Sicht, und das wäre jetzt so mein Wunsch eigentlich, dass man das vielleicht irgendwie hinkriegt, dass man weiß nicht, das Beste aus zwei Welten halt, ne? Dass man das irgendwie so übereinander bekommt, weil ich habe es ja gesagt, also 5 oder 10 Minuten war auch teilweise tote Hose. Also da merkt man halt schon, dass die Ultras dann auch mal fehlen, die sich dann irgendwie gerade was ausdenken, was man dann halt machen oder singen könnte. Ganz klar. Also ohne sie geht's natürlich auch nicht. Sie investieren halt schon ziemlich viel für die Stimmung, muss man auch sagen.
Du hättest also gerne diese, Ultras, diese Spielbezogene, die man zuschalten kann. Wenn es zurück
wird. Nein, das, man will sie ja nicht zuschalten oder ich sag mal in dem Sinne irgendwie nur dafür instrumentalisieren oder sowas. Ne? Also ich meine, oder sie dafür benutzen oder wie auch immer du das jetzt nennen möchtest, aber dass man vielleicht so ein bisschen mehr sich aneinander annähert und vielleicht auch auf Seiten des Ultra-Blocks halt mal so ein bisschen mehr die Stimmung des Spiels versucht aufzunehmen und die Stimmung halt in den umliegenden Blöcken versucht aufzugreifen. Das passiert manchmal, das passiert mir persönlich, ist meine persönliche Meinung, aber häufig noch zu wenig. Mhm.
Aber das heißt, unter dem Strich war es ein besonderes Derby, aber nicht unbedingt nur schlechter, sondern es hatte auch für die Fans, die jetzt nicht sich den Ultras zugehörig fühlen, hatte es was, dieses Spiel.
Ja, also das Spiel an sich sowieso. Ich hatte gerade auf Twitter geschrieben, Ceci n'est pas un Derby. Also das ist jetzt hier kein Derby, weil es eigentlich die ganze Zeit schon zu ruhig war. Ich habe es kaum ausgesprochen, fing es halt an, auch richtig ruppig zu werden, also auf dem Spielfeld auch. Mhm. Also insofern war es halt schon letztlich so über die zweite Halbzeit gesehen, war es dann halt schon auch ein Derby, weil es auch immer knapp war und weil Köln dann zum Schluss sogar auch noch, sagen wir mal, maximal 2 relativ gute Torschancen hatte. Aber so von diesem Kribbeln, Feeling, Stadionatmosphäre war es tatsächlich eher ein Spiel wie, wie fast jedes andere. Deswegen sage ich, also man muss, ich sage jetzt nicht, Gott sei Dank, die Ultras waren jetzt mal weg oder so. Es gibt viel Häme gerade in den Foren, dass gesagt wird, haha, seht ihr mal, kein Mensch braucht die und so weiter. Da bin ich weit von weg. Also es war halt auch nicht alles perfekt an Support bei diesem Spiel. Deswegen, also gefehlt haben sie schon. Vielleicht sollte man mal ein bisschen aufeinander zugehen, was ich gerade versucht habe auszuführen.
Mhm. Okay. Ich stelle jetzt die Frage nach dem Gegner extra, Kai, damit du dich nicht auch noch zum FC äußern musst. Kai, jetzt wenn man sich nicht nur dieses Spiel anguckt, dann sieht man, wie pragmatisch Stöger in dieser Saison aufstellt. Also wahnsinnig am Gegner orientiert, taktisch sehr flexibel. Also während andere ein Spielsystem durchziehen, zum Beispiel Ingolstadt mit ihrem 4-3-3, hat er jetzt zum Beispiel in dem Spiel auch auf 4-2-3-1 umgestellt, von einem 3-4-2-1 kommend. Wie hast du denn Köln gesehen in dem Spiel?
Ja, Köln ist anfänglich eben an dem zerstellt, was ich vorhin erwähnt hatte, dass sie eigentlich Probleme mit den Außenpositionen hatten, sowohl defensiv als auch offensiv. Dadurch wurden sie, was die offensive Anspiele anging, vor allen Dingen dazu gezwungen, über lange Pässe zu spielen, über lange Bälle zu spielen. In der Halbzeit hatte dann Stöger massiv umgewechselt mit der Reinnahme von, lass mich lügen, Jojic gegen Osako zuerst und hat das System auf den 3-5-2 umgestellt. Ich habe mir in meinen Notizen die Aufstellung aufgeschrieben und habe dann für die zweite Halbzeit überall so Pfeil gemacht, wer sich wohin irgendwie verschoben hat. Also Hector, der den Sechser spielte, spielte dann in der zweiten Halbzeit plötzlich den Linksverteidiger. Gerhard rückte aus dem Sturm ins Mittelfeld. Mladenovic rückte als Linksverteidiger ins linke vordere Mittelfeld. Und Jojic fand dann seinen Platz irgendwo im Zentrum. Das fand ich schon beeindruckend, wie nahtlos Köln diese ganzen Umstellungen akzeptiert hatte. Es gab dann später noch weitere Umstellungen durch weitere Wechsel. Aber das fand ich schon extrem beeindruckend, wie trocken aus dem Nichts heraus, in Anführungszeichen, Stöger da einfach mal ein komplett anderes System reinbringen kann. Und die Kölner stören sich nicht weiter dran, sondern spielen wirklich weiter, ohne dass sie großartige Umstellungsschwierigkeiten zeigen. Jetzt speziell in der zweiten Halbzeit hat dann Jojic angefangen, mehr Druck zu machen, vor allen Dingen durch Fernschüsse, hat dadurch dann auch in der Tat ein, zwei gute Chancen produziert. Und dann kam der Faktor, der eben erwähnt worden ist, dass das Spiel eben nach 65 Minuten ungefähr ruppiger wurde, worunter dann vor allen Dingen die Kölner litten, die dann eigentlich keinerlei Rhythmus mehr finden konnten. Das spielte halt den Gladbachern vor allen Dingen in die Hände. Aber auch wenn das Spiel jetzt eher negativ für die Kölner ausgegangen ist, haben mich die Kölner schon eigentlich seit einigen Wochen, also ich denke auch an das Spiel in Wolfsburg, eigentlich sehr gut gefallen, weil sie sind für mich wirklich ein Team, wo man sehen kann, was ein Trainer so alles mit einem eher durchschnittlichen oder leicht überdurchschnittlichen Kader bewirken kann und was er auch mit Spielern anstellen kann. Also zum Beispiel ein Hector, der als Außenverteidiger gebrandmarkt worden ist, den kann Stöger inzwischen hinstellen, wo er will. Hector spielt die Rolle auch mit einem Mindestmaß an Qualität. Hat auch wirklich einen guten Linksverteidiger gestern gegeben, gibt seit einigen Wochen einen sehr guten Sechser. Das ist schon krass, was Stöger innerhalb von, wie lange ist er jetzt in Köln? 3 Jahre, 2 Jahre? Hingebacken bekommen hat. Also Respekt.
Also ich fand es auch, also wenn ich darf, würde ich natürlich auch gerne noch
natürlich
was sagen. Okay. Also ich fand Köln hat tatsächlich auch in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zweite Halbzeit waren sie sowieso verbessert, aber auch in der ersten Halbzeit hat Stöger es halt verstanden, das passt so ein bisschen zu dem, was du sagst, Kai, dass er sich auf den Gegner einstellt und sein System darauf einstellt. Also die Kölner haben uns schon in der ersten Halbzeit in der eigenen Hälfte das ein oder andere Mal durchaus auch unter Druck gesetzt, wenn wir den Ball hatten, beziehungsweise wenn sie den Ball an uns verloren haben, irgendwo auf Höhe des Strafraums oder sowas. Da haben sie schon sofort wieder angefangen zu pressen oder haben versucht, sich den Ball zurückzuholen, was dann dadurch dazu geführt hat, dass wir zwei, dreimal bestimmt, was man eigentlich nicht macht, am eigenen 16er dann mit zwei, drei Pässen querspielen, damit wir da überhaupt rauskommen. Und das hätte in diesen zwei, drei Fällen auch ganz, ganz böse ins Auge gehen können. Also die haben das eigentlich ganz gut gemacht, die Kölner. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, wenn wir einen Gegner bekommen, der uns da früh unter Druck setzt und so weiter, da haben wir im Moment auch noch unsere Probleme mit. Und das hat Köln eigentlich relativ gut gemacht. Dann kommt das Gegentor natürlich nach 9 Minuten nicht so wirklich gut in so einen Matchplan rein. Aber also schlecht war das nicht, was sie in der ersten Halbzeit gespielt haben. Trotzdem wäre eine unheimliche, zumindest von den Zahlen her, eine sehr hohe Überlegenheit auf dem Feld hatten. Aber einfach war das nicht.
Mhm. Ja, Köln wird definitiv auch zufrieden sein damit, wie die Saison jetzt verläuft. Platz 9 mit 29 Punkten. Und jetzt als nächstes Spiel dann zu Hause gegen die Hertha, da bin ich mal gespannt, da treffen zwei Pragmatiker aufeinander.
Lass mich kurz noch irgendwie an einen Punkt dazwischen grätschen. Ich möchte sehr gerne auf das extrem relaxte Interview hinweisen, das Max Eberl und Jörg Schmadtke im Sportstudio geführt haben. Die hatten ein 10-minütiges Interview geführt und den beiden höre ich wirklich irgendwie sehr, sehr, sehr gerne zu, wie sie, ich sag mal, intelligent, inhaltsvoll, aber doch sehr gelassen über Fußball reden. Also ich würde mir wirklich so eine Fernsehsendung wünschen, so einmal im Quartal mit Kaminfeuer und zwei bequemen Sesseln und Max Eberl und Jörg Schmadtke sprechen über Fußball. Das wäre sagenhaft. Also jeder, der Zugriff auf die ZDF-Mediathek hat, sollte sich mal das Interview im ZDF-Sportstudio vom vorgestern, also von letzten Samstag, mal anhören.
Ein Schmattgeil vor dem Termin. Kamin. Jetzt habe ich auch noch die Punchline versaut. Gut. Gladbach jetzt dann in Augsburg. Das war ja in der Hinrunde ein bisschen das erste Spiel von André Schubert. 4:0 nach 20 Minuten. Wir alle erinnern uns. Dann noch zwei Elfmeter. Ja. Oder gefühlt waren es zwei. Es waren, glaube ich, gar nicht zwei. FC gegen die Hertha. Ich habe es schon genannt. Kommen wir zum nächsten Spiel, für das auch Sascha wahrscheinlich einen besonderen Blick gehabt haben wird, nämlich Schalke gegen Stuttgart. Ein 1:1, was dir ganz gut gefallen haben wird und euch in der Tabelle ganz gut weiterhilft, denn Schalke liegt hinter euch auf Platz 6, Sascha.
Ja, leider auch wieder so ein Sonntagsspiel, was ich nur am Ticker mit halbwegs mitverfolgt habe, aber ja, es passt natürlich wunderbar in die Tabellensituation rein. Das passt aber insgesamt auch so ein bisschen in diese Saison, die ich bei Schalke sehe. Ich habe mir jetzt 4 oder 5 Spiele von Schalke die Saison angeguckt. Vielleicht kann mir Kai gleich helfen, aber ich erkenne bei Schalke ehrlich gesagt keinen roten Faden irgendwie, außer dass Sané natürlich ein Top-Spieler ist und das war es dann aber auch schon. Also ich sage immer, ich bin vollkommen überrascht, wie Schalke es geschafft hat, 34 Punkte zu sammeln in dieser Saison, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Immer die Spiele, die ich gucke, sind irgendwie nicht so gut. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Haue irgendwann auf Twitter, aber ich weiß es nicht. Also mir fehlt da so ein bisschen der rote Faden an der Stelle.
Schalke ist vielleicht sowas wie die Antithese von Köln in dem Sinne, dass die individuelle Qualität der Spieler vielleicht höher anzuschätzen ist als die Qualität des Trainers. Also mir geht's ähnlich. Ich sehe eigentlich nur begrenzten roten Faden in dem, was Schalke da spielt. Vieles lässt sich dann letztendlich auf die Qualität von Leuten wie Goretzka, von Geis oder von
Sané, Meier, sind alles, Meier. Gute junge Spieler, ja. Und der Kader ist auch bestimmt gut und hat eine gute Zukunft vor sich, wenn er einen entsprechenden Trainer bekommt. Ja, aber bin ich ja froh, dass du auch sagst, du siehst keinen so richtigen roten Faden bei Schalke.
Ich habe vom heutigen Spiel nur die zweite Halbzeit gesehen würden, aber dann hat es dann letztendlich doch irgendwann Bam gemacht. Eine Viertelstunde vor Schluss durch Hanik. Und das ist dann das 1:1 gewesen. Da hätte auch noch leicht in eine Niederlage gehen können, weil Stuttgart am Drücker war. Aber das war so ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, da hat Schalke eigentlich mehr zugelassen, als es eigentlich wirklich hätte zulassen müssen, weil es einfach den Gegnern zu lange alleine geführt hatte. Und das ist möglicherweise vielleicht ein Indiz dafür, für diesen fehlenden roten Faden von der Seitenlinie aus, Stichwort Breitenreiter.
Dem kann man schwierig widersprechen. Interessant fand ich in dem Spiel jetzt gegen Stuttgart vor allem die Rolle von Belander, der irgendwie einen klassischen Zehner gespielt hat, was ich zum ersten Mal in der Form gesehen habe. Und er hat es eigentlich vor allem in Halbzeit 1 ganz gut gemacht.
Wie gesagt, kann ich schwer zu was sagen, weil ich ihn nicht in der ersten Halbzeit gesehen habe. Was ich mich die ganze Zeit beim Namen Belander frage, und ich habe es noch nicht geschafft nachzugucken, ob das der gleiche Belander ist, der in Montpellier gespielt hat. Als Montpellier überraschend, ja, ich sehe es gerade, ist aus Montpellier gekommen, war in Dynamo Kiew und war in der Meistermannschaft von Montpellier drin und war einer von zwei Ausnahmespielern, die Montpellier bei dem im Meisterschaftsjahr hatte. Der andere Ausnahmespieler war Giroud, der jetzt bei Arsenal gelandet ist. Und war seinerzeit ein Spieler, der bei einigen europäischen Clubs auf der Liste war und wo es etwas überraschend war, dass er dann doch nur bei Dynamo Kiew landete. Wenn ich mich sogar nicht täusche, war er entweder bei Dortmund oder bei Schalke im Gespräch, weil Montpellier in der Champions League-Saison dort irgendwie auch spielte und er einen relativ guten Eindruck hinterließ. Ja, und jetzt ist er doch bei Schalke gelandet. Ich weiß nicht, wie er sich jetzt über die letzten Jahre entwickelt hat, aber damals war er schon ein durchaus angesagter offensiver Spielmacher.
Mhm. Wir haben vorhin schon auf die Formtabelle geguckt, deswegen wird euch diese Information nicht mehr überraschen, dass der VfB Stuttgart, wenn man nur die letzten sechs Spieltage betrachtet, auf Platz 1 der Formtabelle liegt. Was hat dir denn, Sascha, jetzt am Spiel auf Schalke gefallen, außer der Ausgleich? Das ist ja klar.
Wie gesagt, ich kann es dir ja nicht sagen, ich habe es leider nicht gesehen.
Ach ja, Entschuldigung, da habe ich dich vollkommen zu Unrecht aus Glatteis geführt, da war ich unkonzentriert. Und Kai hat die zweite Halbzeit gesehen. Bin ich denn der Einzige, der das geschafft hat, diesen Völlerrand und die anderen beiden Spiele parallel zu sehen? Meine Güte. Kai, was hast du denn zu Stuttgart zu sagen?
Für mich sind sie auch noch so ein bisschen ein Mysterium. Ich habe sie jetzt auch in den letzten Wochen nicht so stark auf dem Radar gehabt, wie sie eigentlich von Leuten gut gemacht worden sind. Also ich bin noch nicht so wirklich davon überzeugt, dass sie kommender Europapokal-Teilnehmer sind. Also ich bekomme die Reaktion aus zahlreichen Podcasts mit, aus zahlreichen Tweets mit, aber ich habe sie mir noch ehrlich gesagt noch nicht so intensiv angucken können, dass ich jetzt davon überzeugt wäre, dass sie es wirklich reißen würden. Ich finde es wirklich massiv, den Unterschied, den es da anscheinend gegeben hat durch den Trainerwechsel, wo auch letztendlich doch gesagt worden ist, dass es sich dabei ja nur um einen Interimstrainer handelt und eine Zwischenlösung, wie erfolgreich kann er sein. Ich muss mir das einfach näher angucken, was sich da wirklich verändert hat. Sie machen einen relativ guten Eindruck. Sie spielen befreit auf, sie haben eine gute Körpersprache, aber das sind alles ehrlich gesagt nur softe Faktoren und jetzt keine harten Taktiktipps. Viele machen das anscheinend an Dié fest, der als Sechser eine zentrale Rolle spielt. Aber wie gesagt, das sind irgendwie, ist nur Hörensagen.
Mhm. Nee, dann wollen wir das auch nicht vertiefen. Mir ist noch aufgefallen, dass sie insgesamt ein bisschen tiefer stehen. Also auch die Innenverteidiger sind weiter zurückgesetzt und das gibt ihnen schon mal ein bisschen mehr Stabilität, vor allem, weil dann eben ein Niedermayer zum Beispiel nicht so oft überlaufen wird. Das hätte eigentlich dem Zorniger auch einfallen können. Gut, aber dann lasst uns weg vom Spiel gehen.
So einfach kann es halt sein. Ne? Also ich meine, offensiv war das in Stuttgart auch unter Zorniger gar nicht schlecht, was sie da immer gespielt haben, aber haben sich halt ein Tor nach dem anderen gefangen. Eine ähnliche Situation wie halt bei Borussia, dass da viel weit aufgerückt wird und dann hinten die Leute offen stehen. Aber so ist es dann anscheinend in Stuttgart auch. Offensiv war es immer ordentlich. Ich meine, 34 Tore ist ja jetzt auch überdurchschnittlich für eine Bundesliga-Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt. Wo sind sie da? Platz 3 oder 4 oder so? Oder 5. So, wenn sie es jetzt halt das Defensive halbwegs in den Griff bekommen, dann denke ich schon, also mit dem Abstieg, da würde ich mich jetzt schon fast festlegen, da werden die nichts mehr zu tun haben, wenn sie das halten können. Aber ob es für Europa League jetzt schon reicht, weiß ich nicht. Aber da sieht man mal, wie gesagt, manchmal liegt es wirklich nur an kleinen Dingen. Du stellst ein bisschen was um, ziehst vielleicht ein bisschen was zurück, dass du nicht so hinten offen bist und schon funktioniert's.
Das Faszinierend bei dieser Trainerwechselgeschichte fand ich, habe sie das letzte Mal wirklich intensiv gesehen. Das war das 0-4 zu Hause gegen Augsburg. Und das war ein Spiel nach der Länderspielpause, wo dann es im Vorfeld hieß, dass Zorniger wirklich bis zum Erbrechen seine spezielle Pressingart irgendwie geübt hätte. Und dann hast du dir das Spiel angeguckt und es sah so aus, als hätte wirklich nicht ein einziger verstanden, wann, wie, wo anzurennen ist. Vom ganzen Timing her war das Pressing dann irgendwie so, dass die Stuttgarter permanent zwei Schritte zu spät waren und die Augsburger den Pass schon längst irgendwie haben schlagen können und natürlich die Anspielstation komplett blank stand. Und so hat sich dann letztendlich das 0-4 erklärt. Das war so ein Punkt, wo du dich gefragt hast, mein Gott, was hat Zorniger eigentlich in den 2 oder 3 Wochen der Länderspielpause den Jungs eigentlich gesagt? Wie kann es sein, dass er sein Wissen nicht vermittelt hat? Oder sind die einfach so doof, haben einen so begrenzten Spiel-IQ? Und an dem Punkt ist dann interessant zu sehen, dass es anscheinend, dass dieser Kader doch in der Lage ist, sozusagen etwas zu begreifen, dass sie doch in der Lage waren, ein anderes Spielsystem auch intellektuell zu verarbeiten, um es mal etwas brutal zu sagen. Das hätte ich den Stuttgartern an dem Punkt nach diesem 0-4 nicht zugetraut, dass sie ja sich nochmal taktisch so clever verhalten können, wie sie es ja jetzt offensichtlich tun.
Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt, der Schlüssel ist ein bisschen die Simplizität. Also Kramny hat es ein bisschen vereinfacht. Er hat nicht komplett alles weggeworfen, aber ein paar Abläufe vereinfacht, gerade in der Arbeit gegen den Ball. Da ist die Presslinie auch nicht mehr ganz so hoch, weil dann müssen die dahinter auch nicht so eine große gedankliche Arbeit leisten, alle Lücken zu stopfen. Denn das ist ja logisch, wenn vorne welche draufgehen, entstehen in ihrem Rücken Lücken. Und das reimt sich nicht nur, sondern ist auch wahr. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber worüber ich mit euch noch reden wollte, was haltet ihr denn, ich lasse mal Sascha anfangen, vom Zeitpunkt der Verhandlungen mit Heidel? Er hat sich heute vor dem Spiel dem Aufsichtsrat vorgestellt und ich habe mich, also meine Güte, das ist ja kein unwichtiges Spiel für Schalke 04. Muss das denn am Tag des Spieles tatsächlich sein?
Ja, der Zeitpunkt, gebe ich dir recht, der ist etwas unglücklich. Ob das jetzt eine gewisse Nervosität in die Mannschaft reinträgt, glaube ich ehrlich gesagt noch nicht mal. Also würde mich ehrlich gesagt wirklich wundern. Was mich da viel mehr irritiert, ist halt einfach, dass er da beim Spiel, beim Mainz-Spiel, dass er da so offensiv im Interview mit umgegangen ist und dass er gesagt hat, ja, ich fahre jetzt mal morgen nach Schalke und dann spreche ich da mal mit jedem Aufsichtsrat, weil ich will von jedem Aufsichtsrat wissen, was denn so die sportliche Erwartungshaltung ist, so quasi. Also ich gebe das jetzt in meinen eigenen Worten wieder, was da so die sportliche Erwartungshaltung ist. Weil das muss ja alles passen. Wahrscheinlich hat er sich, oder er weiß natürlich, was da für ein schwieriges Umfeld gerade im Aufsichtsrat auf Seiten des FC Schalke ist. Also ich meine, schon alleine Tönnies ist ja was so den Umgang mit seinen Sportdirektoren oder Sportvorstand ist, ist ja bei Schalke schwierig. Das fand ich schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass er da so offensiv mit umgeht. Wozu mir, ja, wo mich aber eure Meinung zu interessieren würde, ist aber haltet ihr diesen Zeitpunkt jetzt nicht vielleicht auch generell für unglücklich, das jetzt so offensiv und medial offensiv festzumachen? Weil was passiert denn jetzt, wenn Mainz 05 einen interessanten Spieler verpflichten möchte oder angeboten bekommt? Was macht er dann? Er hat doch jetzt einen unfassbaren Interessenskonflikt eigentlich, oder? Also verpflichtet er den jetzt für Mainz? Sagt er, ja, bist ein guter und Berater, dich finde ich auch super. Ich überspitze jetzt natürlich, aber hier Schalke, für Schalke wäre es doch auch nicht schlecht. Ich rufe mal hier den Dingens an. Mensch, wie heißt ja nochmal der Trainer von Schalke? Verdammte Axt.
Breitenreiter,
dankeschön. Ich rufe jetzt hier mal den Breitenreiter an und dann treffen wir uns mal. Also ist hier dann ein unfassbar großer Interessenskonflikt. Den gibt es natürlich immer, wenn man im Hintergrund schon verhandelt und so weiter vielleicht, aber dann auch noch so offensiv damit umzugehen, finde ich, hat mich erstaunt.
Den Interessenskonflikt, den gibt es ja schon und der nennt sich Christian Clemens. Ist ein Schalker Spieler, der derzeit per Laie bei Mainz tätig ist. Und wenn ich die SZ richtig verstanden habe, ist Mainz durchaus sehr stark darauf aus, den Mann zu verpflichten. Das heißt, der Sportdirektor von Mainz möchte da einen Spieler haben, an den der zukünftige Sportdirektor von Schalke 04 möglicherweise auch ein Interesse hat. Spannend. Das ist dann in der Tat eine Konstellation, wo man sich fragen kann, wäre es nicht vielleicht für beide Vereine besser, den Cut jetzt schon zu machen oder in den kommenden Wochen zu machen nach einer Einarbeitungszeit. Da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit Mainz den Nachfolger von Werder Bremen schnell genug bekommen kann. Es fühlt sich nicht zuletzt aufgrund dieser Personalie, Christian Clemens, dann schon irgendwie etwas merkwürdig an, ja, gebe ich zu. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, Heidel ist da so ein bisschen gebranntes Kind, was solche Verhandlungen angeht, denn er hat das, glaube ich, mit Thomas Tuchel erlebt, was passieren kann, wenn Verhandlungen zwischen einem Trainer und Schalke 04 zwar irgendwie durchsickern, aber irgendwie nicht so richtig rausgelassen werden können und was das mit so einer Mannschaft anstellt und so. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das die eigentliche Motivation für ihn gewesen ist, derart offensiv dann letztlich mit der Frage dann auch umzugehen.
Im Grunde nach ist es ja auch ein Verhalten, was man eigentlich als Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, gut findet. Tatsächlich stellen sich aber halt viele Anschlussfragen, unter anderem eben mit Clemens, hast du das sehr schön schon beschrieben, finde ich. Und so ganz ohne ist es jetzt nicht. Und auch den Zeitpunkt des Termins heute Vormittag. Ich glaube auch, dass es jetzt die Mannschaft nicht verunsichert hat, aber irgendwie ist es jetzt auch nicht so ganz untypisch für Schalke, dass das auf einen Spieltag gelegt wurde. Und das war jetzt auch kein unwichtiges Spiel. Das hätte ja auch verloren gehen können. Aber so sei es nun.
Hat ja und Tönnies wir keinen anderen das Termin gefunden.
Jetzt ganz das genau kann ja
sein. Hat ihm eine SMS geschrieben. Also ist ja deine Entscheidung. Aber wenn ich du wäre, würde ich heute kommen.
haben Doodle gemacht und dann war es wie immer, dass da nur 2 von 17 Leuten mitgemacht haben. Und dann war halt der beliebteste Termin, weil er sich gesagt hat, ah ja, Sonntag ist trainingsfrei in Mainz, wir haben ja dann schon gespielt und die anderen haben ja erst am Donnerstag ihr nächstes Spiel. Ja,
kann natürlich sein. Halt Großfleischerei. Ich weiß von einem Kollegen, dass sie dort ein ausgefeiltes Software-System zur Wettervorhersage haben, damit sie wissen, dass am nächsten Wochenende möglicherweise Grillwetter ist und daher zusätzliche Würste produziert werden. Und vielleicht hat ihm die Wettervorhersage-Software irgendwie was geflüstert, dass Heidel jetzt dann doch schneller auf der Autobahn nach Gelsenkirchen käme, wenn es an diesem Sonntag stattfinden würde oder so.
Glatteis am Wochenende. Aber jetzt wird es dann vielleicht doch ein bisschen spekulativ. Lasst uns deswegen zum nächsten Spiel kommen. Und es gibt noch 2 Partien, über die wir noch nicht geredet haben. Und eine davon ist Hertha gegen Wolfsburg. 1:1. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, Sascha, wie ausführlich wir über dieses Spiel überhaupt reden sollen. Denn ich habe da ganz wenig gesehen, an das ich mich noch in 3-4 Wochen erinnern werde. Da stelle ich die Frage jetzt bewusst dir, der sich schon nicht mal ans Freitagsspiel erinnern kann.
Ja, zwei defensiv ausgerichtete Mannschaften beenden ein Bundesligaspiel 1:1. Das wird in der Geschichte stehen bleiben.
Kai?
ja, letztendlich Hertha hat Hertha gespielt. Das heißt, diese endlosen Passstaffetten hintenrum über den Torwart, um zu gucken, wo sich irgendwie vorne eine Lücke anbietet, was nicht wirklich gut anzuschauen ist. Und ich frage mich auch, ob das nicht über einen längeren Zeitraum dazu führen könnte, dass man das Olympiastadion irgendwie leer spielt. Sie haben jetzt in dieser Saison den bisherigen Zuschauerschnitt, da liegen sie, obwohl sie über weite Teile der Saison einen Champions-League-Platz belegen, liegen sie ein paar hundert Zuschauer unterm letztjährigen Schnitt, erwarten allerdings noch die Bayern zu einem Heimspiel, also das könnte den Zuschauerschnitt dann nochmal substanziell steigern, aber ich fand das, als Zuschauer ist es fassungslos mühselig anzuschauen und ich weiß nicht, wie es den Berliner Fans geht, freuen die sich, dass ein Trainer mit Konzeptfußball so viel aus diesem Kader herausholt und man auf dem Champions-League-Platz steht oder geht es denen ähnlich, dass man diese 90 Minuten eigentlich kaum ertragen kann? Vielleicht schafft es Paul Dardai auch noch irgendwann mal so einen zweiten oder dritten Schalter draufzulegen, so ähnlich wie es Stöger in Köln gemacht hat, der ja auch in der ersten Saison nach dem Aufstieg sehr, sehr defensiv aufgetreten ist. Und wenn man das Spiel gegen Wolfsburg mal sich näher anguckt, dann kann man den Berlinern immens zugutehalten, dass sie sich in der zweiten Halbzeit bemüht haben, etwas schneller zu spielen, etwas mehr Druck zu entwickeln. Dann aber letztendlich dadurch auch den Gegentreffer kassiert haben. Ich habe immer noch Probleme. Ich schwanke bei Berlin halt irgendwie zwischen Respekt für das, was sie wirklich irgendwie mit diesem Anführungszeichen Konzeptfußball gemacht haben und dem, was für einen als neutralen Zuschauer dabei rauskommt. Gefällt mir nicht wirklich. Mhm.
Ist auch bezeichnend, wenn man sich die Rückrundentabelle anguckt, dann liegt Hertha auf Platz 17, nur Hannover ist mit 0 Punkten noch schlechter und dennoch liegen sie auf Platz 3, was die These, die wir vorhin schon hatten, nochmal deutlichst unterstreicht.
Das ist so schrecklich.
Dass sich derzeit alle darum schlagen, nicht in die Champions League zu kommen. Ich glaube ehrlich gesagt, das Spiel war jetzt nicht ganz so schlecht, wie wir es gemacht haben. Also auch Wolfsburg hatte ein paar ganz gute Aktionen nach vorne und bei Hertha hat man gesehen, zum Beispiel, also wie wichtig Weise es da wieder gespielt hat, der einige gute Akzente hatte, aber auch was für ein Spieler aus Salomon Kalou geworden ist. Ja. Nicht mehr wiederzuerkennen.
Ja, klassischer ein Spieler, der als Stürmer angekommen ist, der sich auf einem klassischen Ego-Trip befand und aus dem inzwischen sehr relativ mannschaftsdienlicher Spieler geworden ist.
Mhm. Ja, und definitiv ein Gefahrenherd. Also der braucht jetzt nicht mehr viele Aktionen, um Chancen daraus zu kreieren. Und da hatte ich in der letzten Saison, habe ich ihn da eher gegenteilig erlebt. Gut. Und Julian Draxler hat gesagt, schwieriger Platz.
Ja, muss er natürlich so sagen, weil war jetzt irgendwie kein wirklich tolles Spiel von ihm. Wolfsburg, Hertha hat wie Hertha gespielt und Wolfsburg spielt wie Wolfsburg in dieser Saison. Also seit dem Wegbrechen von Dost sind sie eben noch nicht in der Lage, dieses fehlende Puzzleteil zu ersetzen. Also das hat ihnen komplett die Beine weggehauen und sie bemühen sich. Man hat jetzt auch in der Offensive so ein bisschen Flexibilität gesehen mit einigen unterschiedlichen Formationen zwischen Kruse, Arnold und Draxler, bei dem teilweise dann auch Gustavo hinterher gestoßen ist. Aber so unterm Strich ist es ihnen dann am Samstag auch erst in der Schlussphase in den letzten Minuten gelungen, Druck zu entwickeln. Und da waren sie dann auch wirklich kurz davor, den Siegtreffer zu erzielen durch einige heiße Kisten, unter anderem von Gustavo oder nach einer Flanke in der 87. Minute. Also die letzten 10 Minuten waren in der Tat wirklich gut, auch dank der Wolfsburger. Aber für das, was natürlich ansonsten Wolfsburg an PS da auf den Platz stellt, da fehlt es noch an der richtigen Softwarejustierung.
Jetzt am Wochenende kommen die Bayern nach Wolfsburg. Das ist jetzt gerade auch nicht die dankbarste Aufgabe. Vielleicht muss man froh sein, dass man sie nach Juve kriegt, wo der Fokus drauf liegt. Ich bin tatsächlich gespannt. Sascha, du hast schon gesagt vorhin, Wolfsburg fällt für dich schon raus.
Ja.
Aus dem Rennen um die internationalen
Plätze. Ja.
Ist eine Ansage, aber tatsächlich spricht gerade mehr in diese Richtung als in eine Gegenargumentation, die man aufbauen könnte.
Es sind nur 3 Punkte insofern.
Ja, gut, klar, der 7.
Ja, vermutlich muss man nur noch 2-mal gewinnen und dann ist man schon in der Champions League. Also wenn das so weitergeht, dann muss man jetzt noch 6 Punkte bis Champions League wahrscheinlich. Das ist das Motto für alle
Vereine. Ja, aber ich sehe halt noch nicht, dass Draxler und Kruse, dass das schon die Saison funktionieren wird. Also Kruse hat auch in Gladbach eine Anlaufzeit gebraucht, zwar keine ganze Saison, aber hat halt ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Und der Weggang von, los? Ja, genau, der Bräune. Das haben die anscheinend, also das haben die nicht kompensiert bekommen. Oh Wunder, welche Überraschung. Aber ja, ich glaube, also Draxler Kruse funktioniert noch nicht.
Das ist insgesamt.
Ja, ich vertrete ja die These, dass Kruse allein von der ganzen Spielanlage her noch überhaupt nicht eingebunden ist. Also Wolfsburg spielt nicht so, dass sie einen Kruse bräuchten. Und deswegen ist es für ihn auch ein bisschen undankbar, ist meine persönliche These.
Ja, Kruse ist halt der typische Ballverteiler. Das ist das, was er richtig
genau, kann. Und nenn mir mal die Situation im Spielaufbau, wo er den Ball tatsächlich zum Verteilen bekommt. Bezeichnenderweise wird Wolfsburg jetzt immer am gefährlichsten, wenn Draxler von außen nach innen zieht, also wenn er eigentlich eher den Zehnerraum abdeckt. Und wo soll sich dann Kruse hinstellen? Also, naja.
Ja, gut. Das Spiel in Berlin war auch durch relativ viele Missverständnisse innerhalb der Wolfsburger Mannschaft geprägt, also auch sehr viele Fehlpässe. Und auch was die Aufstellung angeht, einerseits hat man das Gefühl, Hacking ist noch der Suchende, hat es diesmal auf links mit Rodriguez und Schäfer probiert, was jetzt so für das flache Kombinationsspiel vielleicht nicht die allerstärkste Kombination ist, sondern auch wieder eher so ein Ding, eine Flanke nach der anderen in die Mitte reinknallen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Verletztenliste von Wolfsburg ja auch schon nicht ganz unbedeutend ist, mit Schöle, der sich jetzt kurzzeitig verletzt hatte, Dost, Caligiuri auf der 6, Julia Bugi, Jung. Insgesamt eine ungute Mischung für Hacking. Irgendwo ein bisschen erklärbar, dass sie unter den Erwartungen spielen, aber Hacking macht jetzt auch nicht wirklich den Eindruck, als wüsste er, wo es lang geht.
Ja, merkwürdige Wolfsburg-Saison. Lasst uns dieses Spiel zumachen und zum letzten Spiel kommen, über das wir noch nicht geredet haben. Die Bayern haben auch gespielt, zu Hause gegen Darmstadt. Und die Darmstädter haben es trotz der 5 gelb gesperrten Spieler geschafft, mit einem 1:0 in die Halbzeit zu gehen. Sascha, die große Götterdämmerung. Die Bayern haben es nicht mehr drauf.
Nee, hat man ja in der zweiten Halbzeit gesehen, dass das eben nicht der Fall ist.
Also. Schön, wie du vorher noch geseufzt hast.
Ja, ich meine, die sind so weit weg. Und also ich finde auch, ich habe mir von dem Spiel einiges angeguckt. Ja, was soll man da halt zu sagen? Müller ist halt immer gefährlich. Franck Ribéry, also ist sowieso Ausnahmespieler, gefährlicher als alle zusammen, die da sonst auch so offensiv auf außen rumlaufen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt, auch Samstagnachmittag, als es im Stadion eingeblendet wurde, ich habe zu keinem Zeitpunkt gezweifelt dran, dass das Bayern das noch deutlich drehen wird. Also zu keinem Zeitpunkt. Dafür ist die Qualität einfach viel, viel zu hoch. Und da kannst du dich jetzt stundenlang über irgendwelche taktischen Kniffe unterhalten. Das ist einfach die Summe der Einzelspieler, die das dann in so einem Fall gegen so einen Gegner wie Darmstadt bei allem Respekt dann auch noch möglicherweise selbst gewählt mit einer B11, ist ja so ein bisschen das Gerücht. Ich habe da zu keinem Zeitpunkt dran gezweifelt, dass sie das noch drehen aufgrund der Qualität. Das ist einfach so. So langweilig ich das finde, muss ich auch ganz offen sagen. Aber ist leider so.
Tobias Escher hat in der Halbzeitpause getwittert um 16.25 Uhr, würde mich schon stark wundern, wenn die Bayern nicht noch 3-4 Tore schießen.
Ja, es ist einfach so.
Sie hatten ja auch viele Treffer. Also es gab zwar einen Bruch im Spiel, aber bis zum 0:1 hatte Bayern ja nicht nur Lattentreffer durch Vidal, sondern auch viele herausgespielte Chancen. Und das, obwohl Darmstadt ja schon oft mit einer Fünfer-, manchmal sogar einer Sechserkette hinten drin stand. Also die haben jetzt auch nicht ihr Heil in der Offensive gesucht. Tatsächlich haben das die Bayern auch dann doch im Endeffekt auch souverän heruntergespielt. Aber es gibt natürlich trotzdem so ein paar, zwei, drei kleinere Geschichten, an denen man auch rummelken kann. Also zum einen der Ellbogenschlag von Rafinha. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber es ist eigentlich eine klare rote Karte.
Ja.
Keine zwei Meinungen gibt es da, glaube ich.
Und?
Schade, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Also schade, dass Alex jetzt nicht mehr hier dabei ist, aber ich denke, er sieht das ähnlich.
Ich denke auch. Was aber auch zeigt, wie die Darmstädter in einer gewissen Phase des Spiels den Bayern auf den Nerv gegangen sind. Wobei jetzt auch die Zündschnur von Rafinha jetzt auch nicht, also die reicht jetzt nicht bis um den Block, um es mal so zu sagen. Und auf der anderen Seite hatten wir das Debüt von Serdar Tasche oder Taski, je nachdem wie ihr wollt, liebe Hörer da draußen, der gerade auch beim 0:1 nicht so gut aussah und insgesamt jetzt nicht. Also da klebte jetzt für mich, ich weiß nicht, wie du siehst, Kai, nicht das Etikett Juve drauf.
Ich hatte den Eindruck, dass in der ersten Viertelstunde so das ganze Bayern-Spiel in der Defensive drauf getrimmt war, Taski unter die Arme zu greifen. Ich hatte unter anderem auch deswegen, weil die beiden Außenverteidiger, also Rafinha und Alaba, sehr zurückhaltend im Vorwärtsgang waren. Also die Bayern sind mit der kompletten Viererkette hinten geblieben, als ob sie bewusst Anspielstationen für Taski hätten anbieten wollen. Was den Gegentreffer angeht, war es natürlich so, du kannst als Verteidiger bei solchen Geschichten immer einen Schritt zu spät kommen. Womit ich mein großes Problem habe, ist, wenn du zuerst einen Schritt zu spät kommst, dann guckst du in die Mitte und fängst an, irgendwie herumzulamentieren und zu protestieren. Und dann kommst du einen Schritt zu spät, weil die Darmstädter anfangen, nochmal nachzusetzen und nachzuschießen. Also Taski hat sich eigentlich erst dadurch in die Kalamitäten gebracht, dass er nach der ersten Aktion erstmal angefangen hatte, rumzulamentieren und dadurch die wirklich halbe Sekunde verpasst hatte, um letztendlich an Wagner dran zu sein beim Kopfball. Und damit habe ich dann schon eher meine Probleme. Ansonsten fand ich es auch auffällig, dass Taski zum Beispiel bei den Standards mit nach vorne gerückt war, was schon auch wieder so ein Beleg ist, dass man versucht hat, ihn so gut wie es geht komplett zu integrieren als vollständigen Spieler. Also das reicht vielleicht nicht für Juve, aber es ist jetzt nicht so, dass er so einen auf Ulreich macht und irgendwie pro Saison vielleicht irgendwie ein oder zwei Spiele insgesamt bekommt.
Mhm. Naja, es gibt ja halt auch eine personelle Not dabei den Bayern, auf die reagiert wird. Und dann, Sascha hat es schon angesprochen, Rückkehr von Ribéry, und da ist mir erst wieder aufgefallen, wie diese Chipbälle in den Strafraum gefehlt haben, die nur Ribéry gespielt hat. Das haben sich die Bayern eigentlich komplett abgewöhnt. Ich glaube, Pep ist da jetzt auch gar nicht so der Riesenfan von. Aber das hat er zwei, dreimal auf Robben gemacht und jedes Mal wurde es gefährlich. Und das war richtig so ein Rückfall in oder eine Erinnerung an alte Zeiten so ein bisschen. Und er hat ein gutes Spiel gemacht,
fand ich. Schon krass, wie schnell sich die ganze Bayern-Chemie verändert hatte, als Ribéry aufs Feld gekommen ist. Und auch ein Robben plötzlich ganz andere Laufwege ging, als er irgendwie noch in der Zeit davor war. Es gab ja endlos viele Situationen, bei denen Robben dann quasi auf der gleichen Seite spielte wie Ribéry. Das fand ich sehr, sehr faszinierend zu beobachten, wie trotz dieser langen Zeit, in der Ribéry gefehlt hat, so dieses erste Auftauchen von Ribéry auf dem Platz ausgereicht hat, um alte Verhaltensmuster sozusagen wieder zu triggern. Und das war sehr interessant zu sehen. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Generell hatte auch Robben eine interessante Rolle. Er hat eigentlich, während ja normalerweise bei Guardiola die Außenspieler tatsächlich auf der Linie kleben, um auch das Spiel maximal breit zu machen, hatte dieses Mal nicht Robben diese Rolle, sondern er war in der ersten Halbzeit noch oft im halbrechten Zehnerraum, würde ich sagen, und in der zweiten Halbzeit dann eben sehr auf der Seite mit Ribéry und war dann auch die erste Anspielstation rund um den Strafraum für Ribéry. Sehr interessante Rolle, hat mal besser, mal schlechter funktioniert, aber war ein interessantes Element, weil du hast eben heutzutage noch einen Coman und einen Costa, den du auf den Außen in die 1-gegen-1-Duelle schicken kannst, dann kannst du es dir auch leisten, einen sehr ballsicheren Robben in die Mitte zu stellen.
Ja.
Ich höre nicht.
Genau, ja. Also ich bin auch echt gespannt, was das, ich sag mal, mit dem Hirn in Turin macht, dieses Auftauchen von Ribéry, weil das ist...
Achso, ich dachte mal Tetaski.
Nein, nicht ganz. Weil das ist so ein Anarcho-Impuls, so ein Anarcho-Ding, wo ich mir vorstellen kann, dass Allegri echt dran zu knabbern hat, was er zu belegen, was er macht, wenn Ribéry in der 60. eingewechselt wird.
Mhm. Andererseits wird es wahrscheinlich Juve auch gefallen haben zu sehen, dass hinten halt einfach nicht alles stimmt bei den Bayern und da auch einiges zu holen ist. Also Vidal zum Beispiel hat eine gute Partie gemacht, aber der wird auch zum Beispiel gegen Juve ganz anders im Fokus stehen. Auch Joshua Kimmich, der immer zu 95% alles richtig macht, aber der auch immer noch zwei Zweikämpfe verliert, einfach nur, weil er nicht die körperliche Robustheit hat, die man braucht. Das sind das, und das können halt die entscheidenden zwei Zweikämpfe sein, wenn da halt dann doch vielleicht Mandzukic spielt.
Ja, ich weiß nicht, ob Mandzukic da rausgeholt wird. Sah in den letzten Wochen nicht danach aus.
Ja, irgendwie habe ich da so einen italienischen Mannschaftenkomplex. Ich bin immer fest überzeugt, dass alle, die verletzt sind, also die könnten beide Beine amputiert bekommen. Und ich würde trotzdem davon ausgehen, dass die mit dem Anpfiff auf einmal auf dem Platz stehen.
Ja, ich beziehe das noch nicht mal auf die Verletzten-Situation, sondern ich beziehe das eigentlich mehr auf die normale Startformation von Juventus, wo man schon den Eindruck hat, dass mit Morata und Dybala Allegri jetzt sein Top-Stürmer-Duo gefunden hat und Mandzukic eigentlich eher unter ferner Liefen läuft, sozusagen.
Ein guter Punkt, da hast du recht, das stimmt. Und zu Darmstadt kann man sagen, teuerstmöglich verkauft. Auch die Fans haben eine super Party gefeiert. Also ich war vor Ort im Stadion, deswegen kann ich sagen, haben mit der Tormusik weiter gefeiert, als das Abseitstor nicht gegeben wurde. Und Dinge skandiert wie in Europa kennt euch keine Sau. Die hatten ihren Spaß an dem Wochenende und Darmstadt hat ja auch nichts verloren. Klar, Platz 14, 24 Punkte, da ist man nicht komplett entspannt. Aber man musste ja nichts holen in München.
Ja, und ja, sie gehen ihren Weg weiter, egal was die anderen machen. Der Weg ist sozusagen alternativlos. Kann einem gefallen, kann einem nicht gefallen. Mal gucken, wie es weitergeht. Also die, ja, es müssen sich erstmal zwei Mannschaften finden lassen, die noch an den Darmstädten vorbeiziehen können. Und es wird.
Absolut. Man muss sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Darmstadt ist immer noch in der Auswärtstabelle nach dem Gastspiel bei den Bayern immer noch auf Platz 3. Und die kommen jetzt zu Werder Bremen, die in der Heimtabelle Platz 18 sind.
Ja.
Ich bin ein wahnsinnig schlechter Tipper, deswegen würde ich jetzt nicht auf meinen Rat hören, aber mir juckt es da schon, den Fingern auf Darmstadt zu setzen. Und dann sieht sowohl für Werder ganz übel aus, als auch für Darmstadt dann doch recht komfortabel.
Ja, und dann gibt es dann auch im Laufe der Rückrunde das Rückspiel Darmstadt gegen Frankfurt. So wie die Frankfurter derzeit drauf sind, ist zwar noch einige Zeit hin, aber auch nach dem Hinspielergebnis muss man auch mal gucken, mit was für ein Selbstbewusstsein die Frankfurter nach Darmstadt fahren. Also.
Mhm. Und ohne ja. Fans, ja. Ja, spannend. Habt ihr zu diesem Spiel noch etwas zu sagen?
Nee.
Geile Bude von Müller, aber mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Die muss man sich angucken. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben über alles an diesem Spieltag geredet.
Wer erklärt mir das Banner?
Das Banner der Bayern-Fans.
Interessantes Kommunikationsverhalten von Seiten der Bayern-Fans, aber gut.
Ja, lass es dir von Sport1 erklären, die haben es erstmal schön versaut. Also
ich habe das gelesen, was Sport1 da geschrieben hat und habe mir, ich kenne die Vorgeschichte aus dem Spiel bei Darmstadt nicht, aber ich habe das gelesen, was dann wie gesagt bei Sport1 da steht und ich habe mir dann gedacht, okay, ich verstehe es jetzt vielleicht doch noch nicht so ganz und habe mir dann gedacht, aber ich, selbst wenn ich das anders meine irgendwie, dann kann ich das doch aber nicht so schreiben, oder?
Ne, es war die Antwort auf ein Banner aus dem Darmstadt-Hinspiel und das ist natürlich eine Distanz, über die normale Hirne nicht denken, nur diejenigen, die es betroffen hat und bezog sich auf einen Banner von Darmstadt.
Ja, das habe ich gelesen, und, weil klar. also unser Weed ist besser als euer Pep oder irgendwie sowas. Und klar, die Referenzierung auf verschiedene Drogen und so weiter, die ist mir auch klar. Aber dann halte ich ein eigenes Banner hoch, wo ich diese Referenz mache und der Trainer heißt nun mal zufällig so und dass das missverständlich ist, das ist doch wohl allen, muss doch wohl einleuchten, oder? Ist doch wohl allen klar, oder?
Nee, also vielleicht sollten wir auch noch die Hörer mit ins Boot holen, die es nicht gesehen haben. Die Bayern-Fans oder ein Teil der Bayern-Fans hat ein Plakat hochgehalten mit den Worten: Habe die Ehre, Darmstadt. Wie ging es weiter?
Ist nicht unser Ding?
Pep ist eh nicht unser Ding. Und darauf haben sie sich aber nicht auf den Trainer bezogen, sondern auf eine Droge, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das wiederum referenzierte auf ein Spruchband der Darmstädter im Hinspiel, die eben geschrieben haben, ihr habt Pep, aber wir haben Weed oder irgendwie so. Was sich ebenfalls auf eine Droge bezieht. Ziemlich, ehrlich gesagt, nicht mein Feld. Ich fand es auch verwirrend im Stadion. Ich habe es auch nicht gleich gecheckt.
Das ist das Problem.
So wirklich erklärt habe ich es jetzt auch nicht. Es tut mir sehr leid. Unser Weed ist besser als euer Pep. Genau, so war das Darmstädter Banner. Ja, meine Güte. Da finde ich es interessanter, dass sich auch die Bayern-Fans mit französischen Fans solidarisiert haben. Kai, weißt du dazu mehr und kannst mich auch ein bisschen ins Boot holen? Ich habe das nur so ganz am Rande mitbekommen.
Nee, jetzt musst du mich noch irgendwie ein bisschen mehr anfüttern.
Ich habe heute gesehen, dass auch zum Beispiel die Fans von Olympique Marseille Spruchbänder hochgehalten haben. Da geht es wohl um Repression gegenüber einer Fangruppe im französischen Fußball.
Nee, bin ich ehrlich gesagt überfragt.
Okay, wir haben es beide nicht auf dem Schirm. Das ist sehr schade. Ich reiche das nach. Ich werde da was in die Shownotes packen. Ich habe da vorhin einen Tweet zugesehen und hatte leider aber, danke nochmal, Rudi Völler, keine Zeit, mir das anzugucken. Aber das fand ich ganz interessant, weil das offenbar europaweit Wellen geschlagen hat und sowas finde ich immer interessant.
Europaweite Wellen schlagen ja diverse Fan-Dinge. Also der Dortmunder Protest vor einer Woche mit Tennisbällen zum Beispiel hatte seinen Ursprung in irgendeiner englischen Liga. Es war nicht die Premier League, ich weiß nicht, ob es die Championship war oder League One, wo ein Verein eben auch mit diesen geschmissenen Tennisbällen Protest oder seinen Unmut gegen zu hohe Kartenpreise geäußert hatte.
Mhm. Ja, da ist ja eh viel im Gange, auch bezüglich Liverpool hat er seine Kartenpreiserhöhung dann zurückgenommen tatsächlich. Ja, interessant, dass da in so einer Subszene, in die sogar wir, ich würde uns als Nerds bezeichnen, dann gar nicht so den tiefen Einblick haben und in den Massenmedien taucht es noch weniger auf. Ich packe da mal noch was in die Shownotes, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da recht schnell noch was finde und dann können das Interessierte nachlesen.
Jo.
Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch wirklich ausführlich über alles gesprochen. Mir bleibt eigentlich nichts mehr anderes, als euch beiden zu danken. Und zwar zum einen Kai Pahl von allesaußersport.de. Wer allesaußersport.de nicht täglich liest, dem ist nicht mehr zu helfen. Wer ihm bei Twitter nicht folgt, der ist des Wahnsinns. Er heißt @dogfood und ich bedanke mich sehr, dass er mit dabei war. Vielen Dank.
No, danke, no pressure.
Und ebenfalls sehr schön, dass es deine Rasenfunk-Premiere war, Sascha Westphal. Ich hätte es gar nicht gedacht, ich war felsenfest überzeugt, wir hätten schon mal miteinander gepodcastet. Mm-hmm. Du betreibst den @Vollraute-Podcast, den sollte sich jeder anhören, der es auch nur ein bisschen mit Borussia Mönchengladbach hält. Ich höre auch immer wieder gerne rein. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Sascha.
Vollraute-Podcast.
Was habe ich denn gesagt?
Ich will nicht.
Ach so, ja, weil dein Twitter-Nick gleich so ist.
Ja, hat
besser als Vollrausch-Podcast.
Genau. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und war anstrengend, aber dankeschön.
Freut mich sehr. Ja, da machen wir noch eine kleine Nachbesprechung zu, aber ich kann es verstehen. In diesem Sinne bleibt mir nichts mehr anderes, als noch Podcast-Grüße zu schicken an die Hanoi Football Show, einen Podcast über vietnamesischen Fußball. Der hat es in dieser Woche neu auf unsere Podroll geschafft und in An dieser Stelle auch ein Gruß an Kick It Like Asia. Das ist ein etwas massenkompatiblerer Podcast zum Fußball in Asien. Sehr zu empfehlen vom lieben El Loco, den geneigte Twitter-Nutzer vielleicht kennen mögen. Da könnt ihr ruhig mal reinhören. Man erfährt da wirklich viel über eine Ecke des Fußballs, mit der man sonst nicht so viel zu tun hat.
Darf ich da kurz nachfragen? Sagen Sie gerade irgendwas über die Situation in China? Also sprich, woher diese ganzen Gelder reinkommen?
Gab es bisher, glaube ich, noch keine Folge zu, aber vielleicht plant er was. Wenn nicht, dann mache ich nochmal ein Tribünengespräch dazu. Das interessiert mich nämlich auch total. Aber er hat das jetzt bestimmt als Hörauftrag mitgenommen und dann gibt es bald die große China-Folge. Da bin ich sehr froh, muss ich es nicht machen. Also, hau rein, El Loco. Ja, in diesem Sinne, ich danke euch sehr fürs Zuhören. An der Stelle vielleicht mal die Bitte, liked uns doch bei Facebook. Oder empfehlt uns weiter. Würde uns sehr freuen. Und ansonsten eine schöne Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Montag, zeichnen wir auf. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt sportlich. Macht's gut.
Bye bye.
Ciao.
Tschüss.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.